I came to Galactica to tell a story. In all honesty, I thought I knew what that story was before I ever set foot there. How an arrogant military let their egos get in the way of doing their jobs, safeguarding the lives of the civilian population. But I found out that the truth was more complex than that. These people aren't Cylons. They're not robots blindly following orders and polishing their boots. They're people. Deeply flawed, yes, but deeply human too, and maybe that's saying the same thing. What struck me most is that despite it all, the hardships, the stress, the ever-present danger of being killed, despite all that, they never give up. They never lie down in the road and let the truck run them over. They wake up in the morning, put on their uniforms, and do their jobs. Every day. No pay, no rest, no hope of ever laying down the burden and letting someone else do the job. There are no relief troops coming. No colonial fleet training new recruits every day. The people on Galactica are it. They are the thin line of blue that separates us from the Cylons. Lieutenant Gator told me a remarkable statistic. Not a single member of Galactica's crew has asked to resign. Not one. Think about that. If you wore the uniform, wouldn't you want to quit? To step aside and say, enough, let someone else protect the fleet. I know I would. But then I don't wear a uniform. Most of us don't, and most of us never will.
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Bahnhofskino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie.
Hi, Britt-Marie. Da. Los geht's.
Ich habe...
Ja, du, fall mit der Tür ins Haus, ja.
Ich habe Lego entdeckt, beziehungsweise nicht Lego, sondern, jetzt machen wir mal kurz mal Werbung, es gibt ja tausend verschiedene andere Varianten, in dem Fall ist es Blue Bricks.
Klemmbausteine-Hersteller.
Klemmbausteine, genau. Ich habe eigentlich nach was anderem gesucht. Und das Ding ist, die haben eine Kategorie Science Fiction und da haben sie ganz viele verschiedene Schiffe und sowas. Und die haben dann immer solche Namen wie futuristisches Mutterschiff und so. Und du denkst dir, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das, die heißen natürlich so, weil die offiziell keine Lizenz haben. Richtig. Aber inoffiziell, wenn du das Genre kennst, erkennst du auch die Schiffe. Ja. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, ich erkenne, dass das Schiff aus irgendeinem wichtigen Sci-Fi-Serie ist und dann weiß ich aber nie, aus welcher. Zum Beispiel, gestern habe ich extra gegoogelt, weil ich dachte, verdammt nochmal, woher kenne ich das? Das hieß halt nur irgendwie... Rettungsshuttle.
Ja.
Und das Rettungsshuttle, super. Stellte sich raus, es war aus Alien.
Aha.
Das Rettungsshuttle. Also so. Und auf jeden Fall habe ich danach was anderes geguckt und stolperte dann doch tatsächlich über Battlestar Galactica Modelle. Und es gibt wohl insgesamt 5, aber aktuell sind, so wie ich das gesehen habe, 3 Stück im Shop. Und zwar eine Viper, die heißt tatsächlich auch Viper.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, wie groß die ist, vielleicht so 10 Zentimeter oder so. Also gerade so richtig, genau richtig groß, damit man sie sich so schön irgendwo hinstellen kann. Da war ich schon ein bisschen versucht. Und dann gab es auch eine Zylonenbasis, die heißt aber bei denen nicht Zylonenbasis, sondern... Ich glaube, Zyklopenbasis oder so. Ich müsste noch mal gucken.
Natürlich heißt sie so, ja.
ich hab's mir extra...
Nein, ich meine, die wird schon so oder so ähnlich heißen.
Ja, die heißt, ich muss noch mal ganz genau gucken, wie die hieß, aber ja, genau.
Ich kenne ja diese Brick-Sets von Herstellern, die nicht Lego sind und keine offiziellen Lizenzen haben. Die sind immer sehr, sehr einfallsreich. Und wir haben ja auch so einen Blue Bricks Megastore, gerade bei uns in der Nähe. Mein Sohn geht ab und zu ganz gerne mal dahin und ich bin auch ein, zwei Mal mitgekommen. Und die haben schon sehr komische Namen für die Produkte.
Ja. Naja, und genau deswegen kann man auch aus dem Namen immer nie so richtig, korrigiere mich, Centurion-Raumbasis.
Natürlich, ja.
Aber die sieht natürlich genauso aus wie eine Zylonen-Raumbasis.
Ja.
Und dann gibt es noch das futuristische Mutterschiff.
Ja, das ist die neue Battlestar, ja.
Genau, und die alte Battlestar, die gab es früher mal, die gibt es aktuell leider nicht. Das hieß nur Mutterschiff. Mhm. Und was es auch mal gab, gibt es aktuell auch nicht, aber die kommen immer mal wieder rein. Deswegen, wenn da einer Interesse hat, soll er mal die Augen offen halten. Es gab auch noch den zylonischen Raider, also in klein quasi, auch so 10 Zentimeter oder so. Das fand ich schade, der ist leider nicht mehr im Shop erhältlich, weil den hätte ich mir vielleicht zusammen mit der Viper geholt.
Ja.
So schleiche ich einfach noch ein bisschen um die Viper drumrum. Ja, also aber das wollte ich kurz hier lassen, weil tatsächlich... Also ich finde ja Klemmbausteine grundsätzlich ganz cool, aber sie stauben bei mir halt auch nur ein. Mm. Wenn es aber nur so was Kleineres ist, wie so ein kleines Schiffchen oder so, dass man sich zum Beispiel als Deko auch so, ich weiß nicht, vors Bücherregal, also so ins Bücherregal mit reinstellen kann oder so, dann bin ich da doch immer sehr versucht. Und ich dachte mir, vielleicht seid ihr das dann auch. Und dann, ja. Und ich weiß auch gar nicht, ich habe mal gegoogelt, aber soweit ich das sehen konnte, gibt es kein offizielles Battlestar Galactica Lego. Nein. Zumindest nicht aktuell.
Nein.
Also ob es in den 70ern eins gab, kann ich dir nicht sagen.
Nee, gab es nicht. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Genau, Lego hantierte eh noch nicht mit diesem ganzen Lizenzkram in den 70ern. Das ist ja, kam ja erst sehr viel später. Ich glaube, mit Star Wars so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Ich meine, vorher haben die, glaube ich, gar nichts lizenziert. Das war Lego, war eben Lego. Und ich glaube, aktuell ist Battlestar Galactica weder Classic noch die neue Serie so als Franchise, als IP lukrativ genug, als dass sich das irgendwie lohnen würde für jemanden, das offiziell zu lizenzieren.
Ja,
ich meine,
ja.
Blue Bricks, ist lustig, dass du sagst, hier kommt der Werbeblock, weil wir machen natürlich keine Werbung. Wir sind hier tatsächlich unabhängig produziert und finanziert.
Naja, es gibt ja aber noch tausend andere Klemmbausteinhersteller, aber ja.
Wir sind finanziert nur durch unsere Community. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal zu sagen, man kann uns unterstützen bei patreon.com/Bardos Kino mit 3 Euro im Monat und hört dafür zum Beispiel jede Folge eine Woche vorab und kann im Discord mit uns diskutieren und so weiter und so fort. Wenn ihr irgendwo hier auf Spotify oder YouTube oder sonst was hier Werbung euch dazwischen pfeffert, die kommt nicht von uns und wir verdienen damit auch nichts. So, ja. Aber zurück zum Lego oder Klemmbaustein oder Blue Bricks oder sonst was. Ich habe dazu ehrlich gesagt auch viele Gedanken, aber die sind eher kritisch, weil ich finde die Qualität dieser Blue Brick Sets überwiegend schwach. Ich bin mal irgendwie auch, ich bin kein großer Klemmbausteine-Fan, aber ich habe auch ein bisschen mit mir gerungen, als sie mit diesen Star Trek Sets um die Ecke kamen vor ein paar Jahren und habe mir die im Laden angeguckt und die sahen nicht so geil aus. Muss ich sagen.
Schaut auf ihre Star Trek Sets im Regal. Okay.
Ja, also.
Es ist natürlich so, ja, man kann da, also das, ja. Ja, schon. Also was mich halt absolut ärgert, ist die Tatsache, oder was heißt ärgert? Ich bin einfach wahnsinnig neidisch, dass ich zu der Zeit aufgewachsen bin, wo es halt diese ganzen lizenzierten Lego-Sachen nicht gab, wie Star Wars, wie Herr der Ringe. Ja. Aber ich meine, auch heute mit paar und 40 habe ich keine, also ich würde gerne einfach alle Herr-der-Ringe-Sets besitzen und einfach mal so komplett einmal Mittelerde aufbauen. Dazu bräuchte ich nicht nur einen Millionär als Mann, sondern vielleicht auch noch eine zweite Wohnung. Weil, also, weißt du, deswegen ist ja schön und gut, dass es das alles gibt, aber also ich hab's ja trotzdem nicht, ja. Aber also alleine schon als Kind irgendwie mit so offiziellen Star-Wars-Sets irgendwie. Also, ich wäre ja ausgerastet und ja, so.
Ich mache dich nach der heutigen Aufnahme gleich mal neidisch und schicke dir ein Bild meiner Enterprise A. Und zwar hatte Mattel in den USA, die hatten eine Klemmbausteinreihe namens Megablocks, die gibt es auch immer noch, mal eine Star Trek-Lizenz inne bis, ich glaube, so 2014, 15, dann ist sie ausgelaufen. Und ich habe noch eines der letzten Sets der Enterprise A mir bei eBay damals gekauft für 70, 80 Dollar. Also, es war wirklich, die ist riesig. Ich schicke sie gleich mal. Die ist wirklich.
Wo staubt sie ein?
Ultra cool. Die staubt bei mir ein, ist auch mein einziges Klemmbaustein-Set, was im Regal steht, hier im Regal direkt neben mir. Und die wird heute mittlerweile also im ungeöffneten Karton für 600, 700, 800 Euro gehandelt. Einfach weil das Ding komplett vergriffen ist und seitdem nie wieder ein Star Trek Brick-Set rauskam, was ansatzweise die Qualität hat. Und darüber bin ich sehr happy, dass ich die besitze. Aber wie gesagt, die haben die Lizenz verloren. Dann hatte jahrelang keiner die Lizenz für Star Trek-Sachen und dann landete die bei Blue Bricks. Und ich dachte mir, nee, sieht nicht so geil aus.
Na gut, also ich glaube, dann auch im direkten Vergleich hast du da halt so als kleiner Hersteller auch keine Chance.
Ja.
Auf der anderen Seite, also das ist zum Beispiel aber auch was, das mich total wundert, weil Star Trek ja auch die Lizenzen für alles Mögliche, auch für Schrott, muss man ja
auch
wirklich
sagen,
rausgibt. Ja.
Ja, natürlich.
Und aber nicht an Lego, das ist mir ein Rätsel. Oder Playmobil. Playmobil oder Lego, ich meine, jetzt gibt's von Playmobil, gibt's...
Gibt's auch eine riesige Enterprise, ne?
Ja, aber für 400 Euro.
Ja.
Also ich meine, hallo, sorry, aber Und also, beziehungsweise, ich glaube, 300 Apps war es dann irgendwie. Und die ist halt unabhängig davon, dass die so teuer war, ich finde deutlich viel zu teuer für das, was du am Ende dafür bekommst, ist die auch einfach riesig. Die ist richtig groß. Und die kannst du ja auch nicht groß auseinandernehmen oder so, sondern die musst du halt dann einfach wirklich irgendwo hinstellen. Ja, aber ich verstehe das halt einfach nicht, dass es da nicht mehr gibt. Vor allen Dingen auch, und ich rede jetzt auch nicht nur so, das sind ja jetzt große Sets und Sammlersets. Also wenn du jetzt was rauskommst, sind das alles eigentlich für Sammler gedachte Sets. Die kosten 300, die kosten 400, die kosten 800, die kosten 1000. Ja, was ich gerne hätte ist, und das gibt's ja mittlerweile von Star Wars zum Beispiel ja auch, einfach kleine Sets zwischen, ich sag mal, 10 und 80 Euro, ja, weil du kannst durchaus, ich meine, ich weiß es jetzt mittlerweile ein bisschen, weil ich die Gelegenheit genutzt habe, jetzt, wo sie noch gerade teilweise ebenso in dem Alter sind, wo man mit Lego spielt, verschenke ich einfach an alle Kinder um mich rum, die Sci-Fi begeistert sind, die ganzen Lego-Sets und so weiter, also vor allen Dingen aus dem Star-Wars-Universum. Und da hast du halt wirklich, kannst du wirklich wählen zwischen 10 Euro mit einer Figur und einem Mini-Schiffchen hin bis hoch zu irgendwie, ich weiß nicht, 100 Euro oder so.
Ja,
und, und das verstehe ich nicht, dass man von Star Trek nicht die Gelegenheit nutzt, einfach wirklich so eine günstige, ich sag mal, verhältnismäßig günstige Reihe von kleinen Schiffen zu machen. Gerade Shuttles und solche Dinge.
Aber das findet doch, aber die günstigen Sets, das sind die für Kinder oder jüngere Menschen und die stehen nicht auf Star Trek, glaube ich.
Na, aber die, ja, aber die, aber mit denen kannst du ja dann wirklich auch bauen und spielen und so weiter. Und aber warum funktioniert das dann mit Star Wars?
Frag mich doch nicht, ich sitze nicht in der Vertriebsabteilung bei Lego. Ich weiß, es ist jetzt es gibt der Enterprise D aktuell von Lego in so einer Limited Edition, bei Lego Icons heißt das, glaube ich.
400 Euro.
Genau, schlappe 400 Euro, habe ich auch im Geschäft gesehen. Ich meine, wir haben ja so ein Lego Showroom hier gegenüber vom KDW in Berlin, da war ich auch mal drin, habe mir das Ding angeguckt, natürlich, weil ich ein Nerd bin und trotz meiner Abneigung gegenüber so Klemmbaustein-Sets, habe ich mir natürlich gedacht, könnte ich schwach werden. Aber auch die sieht okay aus. Ich mag die kleinen Figuren. Ich meine, die Minifiguren würde ich nehmen. Aber
die
Enterprise selber,
genau.
Die Enterprise selber, da denke ich mir, 400 Euro, nee, kannst du knicken. Also
ganz ehrlich, ja, ich weiß, dass die Enterprise in Ken grau ist. Das ist schon, beziehungsweise Silber. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann so einen riesen grauen Blob da stehen habe, ist eigentlich auch echt hässlich.
Das ist ein großer grauer Block.
Ja, es ist wirklich, es tut mir leid, aber es ist so. Ich liebe die Enterprise, ich bin ein alter Trekkie und so weiter, aber so als zum Hinstellen nur grau in grau, das finde ich auch doof. Was ich zum Beispiel gerne gehabt hätte, und das hätte ich mir als Einzelset geholt. Das gibt's aber, gab's aber nicht. Es gab nur für die ersten 1000 Käufer, gab's so eine Extrabeigabe, die du auch nur dann gekriegt hast. Und zwar ein Shuttle mit einer, ich glaube, es war Roe, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Also mit einer kleinen Figur. Und dieses Shuttle, das hatte so eine schöne Größe. Das war so auch so 10, 12 Zentimeter und so. Und das, sowas hätte ich mir halt gewünscht. Und das konntest du natürlich aber nicht kaufen, weil das war, wie gesagt, Beigabe-Goodie. Naja, und sowas in der Art. Oder aber, ich würde nur die Figuren nehmen, aber ich meine ganz ehrlich, das, was du bei diesen 400 Euro bezahlst, ist ja nicht die Enterprise.
Ja.
Das, was du in den 400 Euro bezahlst, das sind die Figuren.
Ja, natürlich.
Das sind die, die am Ende den eigentlichen Wert ausmachen.
Ja, aber es ist auch so ein abstrakter Wert. Ich führe über das Thema sehr viele Gespräche auch mit meinem Sohn, der immer Pokémon-Karten sammelt und dann sagt, ja, die ist super viel wert, die ist mega rare und hier Near-Mint-Condition und dann kommt er mit seinem ganzen Fachjargon an und denkt mir, ja, in deinem Kopf. Aber ganz ehrlich, wer gibt dir denn so viel Geld dafür? Weil er zeigt mir deine Pokémon-Karte und sagt, 100 Euro ist die wert.
Ach, ich hasse sowas, wenn Eltern realistisch werden.
Du bist kein Elternteil. Ich muss auch irgendwie darauf achten, dass mein Sohn sein überschaubares Taschengeld für Dinge ausgibt, die eben nicht Pokémon-Karten sind mit einem Wert von XY. Und dann kriegt er sein Monatstaschengeld und rennt raus, kauft sich ein so ein Ding und sagt, yes, und oh shit, der Monat hat ja noch 30 Tage, ich kann mir sonst nichts mehr kaufen. Und dann in solchen Momenten kommt dann der böse Papa raus und macht hier die ganzen...
Das ist ja auch völlig okay.
Tut mir leid.
Das ist ja pädagogisch sehr wertvoll, gar
kein
Thema.
Ich weiß es nicht.
Nee, aber tatsächlich, also ich kenne das ja nur so von so Videos irgendwie so, manchmal fällt man ja in so ein YouTube-Loch und dann guckt man sich an, wie irgendwie so Leute auf so einer Börse unterwegs sind und genau so Trading-Karten und so ein Kram oder auch diese Pokémon-Karten und so und dann so, die ist 60 Euro wert, die ist 100 Euro wert, wow!
Ja.
Und so und du dann halt wirklich daneben stehst und also ich habe ja gar keine Ahnung. Ich würde dann auch immer denken, wenn eine glitzert, ist sie mehr wert, als wenn sie nicht glitzert, aber das muss auch nicht unbedingt der Fall sein. Und ja.
Du, ich bin selber super schlimm. Ich investiere mein Leben lang oder mein halbes Leben lang in komplett abstrakte Werte, vor allem im Streaming-Zeitalter. Ich habe zwei komplette Wände ja. voll, nur mit Blu-rays, UHDs und noch ein paar DVDs. Ja. Und ich habe ein halbes Zimmer voll.
Du bist erwachsen, du verdienst ja dein eigenes Geld. So, muss dein Sohn ja. dann auch, wenn er sein eigenes Geld verdient, kann er
könnte
dann
jeder gucken. Mensch vollkommen ja. zurecht argumentieren, wieso kaufst du dir diese Filme, die wahrscheinlich von den 98% einfach so irgendwo im Internet rumliegen.
Wenn die Welt mal untergeht, welcher Film war das denn gewesen? Das war auch irgendwie so ein US-Film, wo doch dann am Ende irgendwie die Figur, die dann übrig geblieben ist, die Welt ist mal wieder untergegangen, ja. ist sie in so einen Bunker rein, hat die Tür hinter sich geschlossen und hatte nicht nur plötzlich Wasser, Strom und Essen, sondern auch kam in einen Raum rein und da war der komplette Raum war eine komplette Wand nur mit Regalen und die Regalen waren von ganz unten bis ganz oben voll mit DVDs und Brettspielen und ja. Büchern. Aber vor allen Dingen gab es so ein Regal nur mit DVDs und Blu-rays. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn du die nächsten 50 Jahre dann da leben musst, dann bist du dankbar, dass du das hast. Deswegen warte mal ab.
Ja, bis sie sich auflösen. Aber das habe ich auch kürzlich erlebt. Aber das ist eine Geschichte vielleicht für eine andere Folge, nicht für diese.
Ja.
Denn Menschen wollen uns ja über Battlestar Galactica reden hören. Beziehungsweise, ja.
Also ich wollte nur sagen, wenn euch das interessiert und ihr seid auf Suche nach Klemmbausteinsets, dann könnt ihr da mal gucken. Genau. Das war für mich ein Überraschungsfund, nachdem ich nach was anderem gesucht hatte.
Das neue Mutterschiff. Die Marke nennen wir jetzt nicht nochmal, weil die geben uns ja keinen Cent hierfür.
Ja, also das touristische Mutterschiff ja. und genau, und das nicht Zylonisch, Zylonisch war wir.
Centurion.
Genau. Centurion-Basis ist gut. Ich dachte erst habe ich gedacht, so für einen kurzen Moment, das ist Raumpatrouille Orion.
Ja.
Und da dachte ich, nee, das ist es dann doch nicht.
Ja, die sehen schon teilweise ganz cool aus, die Sets. Ich habe von einem chinesischen Anbieter letztens auch so Schiffe gesehen aus The Expanse, eine Serie, die ich bisher nicht geguckt habe. Ich habe nur die ersten zwei Romane gelesen. Und die sahen auch ganz cool aus. Aber ich dachte, mir tut das auch immer so ein bisschen weh, weil ich denke, das ist nicht lizenziert, heißt ja eigentlich nur, also schön geredet für geklaut.
Ja, genau.
Aber hier, ich sehe gerade bei der Enterprise D von Lego ist Spot dabei, die Katze von Data.
Das ist ja. Ja, du, also.
Das ist schon süß.
Ja, es ist halt, also wenn man könnte, wie man wollte, aber es ist am Ende auch eine Frage, ich bin auch dazu übergegangen, also die einzigen Dinge, die einstauben können sozusagen bei mir, die hier rumstehen in der Wohnung, sind Fandom-Sachen. Und ansonsten habe ich wirklich rigoros einfach alles rausgeschmissen, was irgendwie groß einstaubt und auch was Geschenke und auch Mitbringsel und sowas angeht, sage ich immer klar, natürlich freue ich mich über alles, logisch. Aber wenn es geht, vermeidet bitte Staubfänger. Also ich möchte kein Badeschaum oder Badesalz, obwohl das könnte man noch verbrauchen. Okay, aber ich möchte Sachen, die man verbrauchen kann. Ich möchte Dinge, die man essen oder trinken kann. Ich möchte Dinge, die man irgendwie abverbrauchen kann, ja. Okay, Badesalz kannst du auch abverbrauchen, aber Hand aufs Herz. Also, wie alt ist das Badesalz, das du mal vor 15 Jahren geschenkt bekommen hast, weißt du? Also deswegen, oder von mir aus, theoretisch kann eine Kerze natürlich auch abverbraucht werden, aber auch das möchte ich bitte nicht geschenkt kriegen, wenn es nicht sein muss. Ja. Schenkt mir was zu essen, schenkt mir was zu trinken, schenkt mir irgendwie, deswegen sind nämlich nur Phantom-Sachen erlaubt und die hier ein bisschen einstauben dürfen, also so eine Figur oder so. Aber ja.
Ich bin auch nicht so ein wahnsinnig großer Fan von Merch. Ich habe ganz wenig Menschen, schenkt mir sowas auch nicht, wenn sie einmal erlebt haben, wie ich darauf reagiere mit, aha, okay.
Also Merch zum Beispiel, Sachen, die man benutzen kann im Alltag, also Kleidung, ein T-Shirt, ein Schal und sowas. Oder ich liebe zum Beispiel Phantom-Schmuck. Oh mein Gott, ich liebe Phantom-Schmuck. Aber solche Dinge, das finde ich auch okay, weil das kannst du tragen, das kannst du benutzen. Und am allerliebsten habe ich natürlich immer die Dinge, wo man nicht so hundertprozentig gleich auf den ersten Blick erkennen kann, dass es irgendwas mit Phantom zu tun hat, weil die kannst du nämlich ganz regulär auch normal irgendwie im Alltag oder im Büro anziehen. Und nur wenn jemand auch Fan ist, erkennt er das. Und dann bist du sowieso auf der gleichen Wellenlänge, weißt du, so Zwinker, Zwonker.
Ja.
Ich weiß, dass das ein Alpha ist oder was auch immer. ja, ja.
Ich überlege gerade hier mit Blick auf Battlestar Galactica, auf das neue Battlestar Galactica, was es da überhaupt gäbe, weil so mit Blick auf Trek und Star Wars und andere Serien, die wir auch hier bereits genannt haben, oder Filmreihen, da fällt mir einiges ein. Ich meine, da könnte man hier sagen, guck mal, hier sind die Kira Nerys-Ohrringe aus Deep Space Nine.
Ja, genau,
oder so.
Zum Beispiel.
Aber jetzt hier bei Battlestar ist ja dermaßen glanzlos, da könnte man noch sagen, okay, hier ist so ein Militär-Jacket oder
Aber du könntest vielleicht mit Mustern arbeiten, also dass du die immer diese abgeschnittenen Ecken hast und sowas, wenn du irgendwie so mit Mustern arbeitest,
ja,
aber ansonsten.
Oh. Ja, gut, ja. Das kann man auch gut selber machen. Oder so eine schöne dekorative Schärpe, wie sie hier Colonel Ty trägt in der heutigen Folge.
Ja, oder ich meine, so ein Zylone als ich weiß nicht, so ein als Schattenfigur oder so, keine Ahnung. Ich wüsste sonst auch nicht, du hast schon recht, es ist schwierig.
Ja.
Weil so.
Da kommt vielleicht noch was.
Ja, naja, also meinst du jetzt noch nach 20 Jahren? Das glaube ich ja nicht.
Ach so, nein, in der Serie. Eine Episode, von der du sagst, guck mal hier.
Ich überlege auch gerade, aber der Ring, den Starbuck anhat, das war auch nur so ein breiter Silberring. Das war auch nichts Besonderes, oder?
Oh, nee, da war nichts Besonderes dran.
Ja.
Nein.
Ja. Aber solche Dinge, so.
Final Cut, so heißt die heutige Episode, über die wir sprechen, beziehungsweise zu Deutsch Die Reporterin. Ein Motiv, das sich durch die Reihe zieht, ist ja, dass irgendwie immer sehr uninspiriert eingedeutscht wurde, hier die Original-Episodentitel und so auch hier. Wobei, es ist immerhin inhaltlich akkurat. Zuerst versendet am 9. September 2005 bei Sci-Fi Buch Mark Verheiden. Ich glaube, zum ersten Mal tätig hier für die Serie, weil er hat das Drehbuch geschrieben. Mark Verheiden ist ein erfolgreicher Comicbuchautor, vor allem für DC, und eben hat auch ein paar Filme mitgeschrieben. Time Cop zum Beispiel, den Van Damme-Film, oder Die Maske mit Jim Carrey. Und bleibt der Serie jetzt auch ab hier als Co-Executive Producer erhalten. Und Robert M. Young, der hier Regie geführt hat, den kennen wir auch bereits. Ich glaube, der hat Six Degrees of Separation, heißt die so, die Folge von Battlestar? Egal, der hat eine vorherige Episode von Battlestar Galactica inszeniert. So.
Ich überlege gerade, wie hieß die denn? Naja, egal. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Ein ehemaliger Weggefährte auf jeden Fall von Edward James Olmos. Und ich glaube, da wir kein Housekeeping haben, stürzen wir uns direkt in die Handlung. More than ever, wieder mal hier, sage ich gerne zu Beginn fast jeder Folge, es ist hier schwierig, Handlungsstränge rauszuschneiden, aber wir versuchen es mal. Weil die grundsätzliche Prämisse ist ja, es kommt ein Reportageteam an Bord der Galactica und hat unbeschränkten Zugang zu allen Abteilungen, um über das Leben an Bord des größten Schlachtschiffs der Flotte zu berichten. So. Und innerhalb dieser Rahmenhandlung passieren eben diverse kleine Nebenhandlungsstränge, wie auch immer, Dinge geschehen. So. Und wir versuchen das mal so ein bisschen aufzuklamüsern, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Ich beginne mal mit die Journalistin Deanna Beers, das ist Lucy Lawless, über die können wir auch gleich noch gerne ein, zwei Worte verlieren, plant einen Fernsehbericht über das sogenannte Gideon-Massaker, bei dem eine Gruppe Militärs auf wehrlose Zivilisten schoss. Das haben wir beobachtet in Episode 4 der zweiten Staffel, Resistance, als eben Colonel Ty das Kommando hatte und gesagt hat, hier, wir brauchen Lebensmittel. Und dann ist eine Situation an Bord dieses Raumfrachters eskaliert. Aus Sorge vor den Folgen einer reißerischen Berichterstattung bieten Adama und Roslyn der Reporterin und ihrem Kameramann uneingeschränkten Zugang zu allen Abteilungen der Galactica an, in der Hoffnung auf eine ausgewogene Berichterstattung, die eben die vor allem zivile Bevölkerung nicht unnötig aufpeitscht. So. Vielleicht bleiben wir erstmal bei der grundsätzlichen Prämisse. Hältst du das für eine gute Idee? Wie hat dir das denn gefallen?
Also, ich meine, Hand aufs Herz, eigentlich möchten ja gerne so ein Fluffpiece haben. Also eigentlich wollen die ja, also sie sagen zwar, es soll, also andersrum. Es geht hier, glaube ich, in erster Linie natürlich auch darum, gute PR für sich zu machen, aber es geht in erster Linie eigentlich darum zu verhindern, dass schlechte PR gemacht wird.
Ja.
Denn Bias ist ja daran, über das Gideon-Massaker eine Doku zu schneiden, und die fällt deutlich negativ aus für die fürs Militär. Und ich glaube, da geht es in erster Linie darum, dass man verhindern möchte, dass das so auf den Markt geschmissen wird. Und deswegen, ja, sagt man, okay, wir möchten gerne, dass berichtet wird und wir sind auch super neutral und du kannst machen, was du willst und so weiter, außer eben natürlich geheimen Infos rausgeben.
Ja.
Wobei ich mich da auch gefragt habe, ehrlich gesagt, sie filmt ja dann auch auf der Brücke und so weiter und alleine schon, was man im Hintergrund einfach alles sieht, Also du kannst ja dann einfach auch anhalten, Standbild machen im Hintergrund, mhm, die ganzen Dinge alle ablesen, sehen, was es für Instrumente gibt, sehen, was auf dem Bildschirm drauf ist und so weiter. Also das fand ich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen heikel dafür, weil das ist für mich ist die ganze Brücke quasi ein Geheimhaltungsding. Aber nichtsdestotrotz, ja, war das geht's darum. Und ich weiß nicht, also das Problem ist, was ist denn die Alternative? Du hast einfach keine Alternative. Hm. Entweder wird schlecht berichtet,
ja,
oder aber das, was jetzt hier gemacht wird, dass eben zumindest versucht wird, dem Ganzen einen neutralen Anstrich zu geben.
Hm.
Was es ja in Wirklichkeit auch nicht richtig ist. Deswegen, also ich glaube, sie können nur gewinnen, egal wie sie es aufziehen.
Ja,
und das ist ja dann auch hier der Fall.
Ich finde einige Gedanken an diesem Ansatz, wir machen so eine Standalone-Episode und schildern die zum überwiegenden Teil aus dem Blickwinkel der berichterstattenden Reporterin, den finde ich gut, weil ja auch vorher schon etabliert wurde, wie sehr Tai, aber Adama eben auch hier mit der Presse, mit den berichterstattenden Medien zu kämpfen haben und er versucht, die zu beeinflussen oder einfach niederzudrücken. Und dass es da Spannung gab, das wurde ja vorher schon relativ sorgfältig oder zumindest also eindeutig genug etabliert. Das sind interessante Handlungsstrang. Ich weiß aber nicht, ob sich Battlestar Galactica so gut dafür eignet, ehrlich gesagt, weil du hast einen Punkt schon angesprochen und den finde ich ganz zentral hier. Ich halte es für unglaubwürdig. Ich halte es für unglaubwürdig in der Situation, in der wir eben wissen, dass es zylonische Spione gibt und wir wissen eben nicht um deren Identitäten in der Flotte. Also man muss ja davon ausgehen, dass sich zumindest einige davon in der Flotte aufhalten. Ich meine, Bolter hat von Sharon gesagt bekommen, der Galactica Sharon, dass es 8 sind, aber wir haben jetzt mittlerweile erfahren, einer von denen ist der Arzt und wir erfahren am Ende dieser Episode, eine ist eine Reporterin, also die sind nicht alle Teil der Flotte. Dennoch.
Moment, einer davon ist der Arzt?
Der Arzt aus der Episode, in der Starbuck über die Pflege ihrer Eierstöcke reden muss, die Farm.
Ach, der Arzt.
Ja,
ich habe gerade gedacht, du hast vielleicht hier gerade entlarvt oder so. Ich so, what? Das wäre wirklich überraschend gewesen.
Nein, das würde mir nicht passieren. Nein, es ist Dr. Creepy aus der Farm.
Ja, okay.
Ja. Richtig. Und ich halte das für komplett unglaubwürdig tatsächlich, weil ja auch, es wird ja nur dadurch Schlimmeres verhindert oder Adama glaubt in dieser Folge Schlimmeres zu verhindern, nämlich an einer Stelle nimmt er ja der Reporterin Deanna Beers hier dieses Tape weg und sagt, zeigen Sie es nicht, also als sie die schwangere Sharon da filmt auf der Krankenstation. Das ist ja nur dem Zufall geschuldet, dass es überhaupt klappt. Und selbst das geht in die Hose, weil sie dann einfach ein zweites Tape aus ihrem Dekolleté zieht und sagt, haha, hier ist die halbe zweite Aufnahme.
Also da frage ich mich auch, wie lange sind die denn alle?
Du sagst, im Grunde ist das eine Situation, in der sie nur gewinnen können. Ja, ich glaube auch, was so die Art der Berichterstattung betrifft, weil schlimmer kann es nicht werden als dieses reißerische Stück hier über das sogenannte Gideon-Massaker. Aber genau, sie geben alle möglichen militärischen Geheimnisse preis und selbst wenn sich Deanna Beers, ich habe ja bereits gesagt, dass die Folge endet damit, dass sie sich als Zylonin entpuppt, selbst wenn sie keine Zylonin wäre, wäre das ganz schön schlecht, das irgendwo da draußen zu haben, dieses ganze geheime Wissen.
Ja, und aber ich verstehe halt auch nicht, also ich bin immer so hin und her gerissen, weil theoretisch befinden wir uns ja, also wir sind ja eigentlich schon in einer Diktatur. Also ich meine natürlich offiziell nicht, weil es gibt den Rat und alles, aber auf der Battlestar Galactica befinden wir uns doch, Entschuldigung, aber man muss es doch mal realistisch sehen, in einer Adama-Diktatur. So.
Ach Quatsch.
Es ist doch also.
Er ist der oberste Befehlshaber der Flotte. Ja.
Das ist ja das beim Militär. Also an Adama hängt und steht alles und er ist der entscheiden muss. Aber es ist natürlich auch so, wenn er dann sagt, okay, das ist eine Geheiminfo und dann ist das eine Geheiminfo. Ja, dann ist auch nicht in Frage gestellt. Und was ich aber auch nicht verstehe zum Beispiel, also das ist ja, oder andersrum, wenn er die Sachen so macht, würde, wie er sie gewohnt ist zu machen, dann würde ich als Reporterin aber ganz laut Diktatur schreien. Aber natürlich versuchen sie sich einen neutralen Anstrich zu geben und zu sagen, sie dürfen alles filmen, gar kein Thema, etc., etc. Also deswegen machen die das ja so, aber eigentlich wäre es ja ihm wäre es am allerliebsten gewesen, sie macht ein Fluff-Piece und er kann das bestimmen und es gibt keinen Widerstand.
Ja.
Aber ich meine, so einfach ist es halt nicht, ja. Und Ja, und aber was ich auch nicht verstehe, ist, jetzt ist er doch wirklich nicht dumm. Und auch nicht auf den Kopf gefallen und schon ewig lange irgendwie Commander und was nicht alles, dass der das zulässt.
Ja.
Das, also die Frage, also so, ich muss gerade mal Gedanken, also ich wollte sagen, dass er einfach nicht weiter, dass er ihr glaubt, dass das Band, das sie ihm gibt, das richtige Band ist, dass er nicht auf die Idee kommt, sie noch irgendwie weiterhin zu durchsuchen, also dass er einfach zulässt, dass das so schief gehen kann, das ist für mich echt ein riesen Logikloch in dieser Story, auch was Adama angeht, weil der ist eigentlich klüger.
Ja.
Auf der anderen Seite darf er aber auch, glaube ich, gar nicht einfach so eine Zivilistin durchsuchen, weil es ja super übergriffig wäre. Mhm. Und die Frage ist dann aber, was die Alternative ist. Weil die einzige Alternative wäre hier gewesen, dass man sie wirklich einfach körperlich stellt und untersucht.
Ja.
Und aber wenn sie dann zum Beispiel kein Band hätte, dann würde das ja auch total eskalieren.
Ja.
Also der befindet sich auch irgendwie, wie sagt man so schön, also zwischen zwei Stühlen oder wie sagt man, between a rock and a hard place, das finde ich so ein schönes Bild immer im Englischen. Also der ist wirklich, der hat halt einfach keine Alternative, weil findet er dann das Band, dann wird, ist, hat er recht, findet aber kein Band, dann berichtet sie bestimmt negativ.
Ja, ja.
Das ist, ich weiß nicht, wie willst du das richtig lösen?
Nee, gar nicht tatsächlich. Ich finde es... es gibt zwei Ebenen, auf denen ich es eben einfach schwach finde, die grundsätzliche Prämisse. Das eine ist so die Serienerklärung, ne? Einfach, es ergibt keinen Sinn für Adama und Rosalind, das zu tun, was sie tun. Und dann eben auf einer Metaebene, auf einer Produktionsebene, weil offensichtlich der Anspruch hier ist von Ronald D. Moore als leitendem Autor zu sagen, ja, lass uns doch mal ganz, ganz fett unterstreichen, dass das hier alles menschliche Wesen sind mit Fehlern und Schwächen und trotzdem müssen wir sie lieben lernen und so weiter und so fort. Das ist eben so der quasi so der, die übergreifende Botschaft dieser Folge. Und da denke ich mir, ja, das wissen wir aber doch mittlerweile längst. Also ist jetzt nicht so, dass wir bisher durch Pi mal Daumen 20 Folgen dieser Serie gegangen sind, haben gesagt, boah, die sind alle perfekt. Wie bei Star Trek damals. Wow, Picard ist perfekt, Riker ist perfekt, Troy ist perfekt, alle sind perfekt. Nein, natürlich nicht. Das ist ja gerade so der Ansatz von Ronald D. Moore und seinen anderen Autoren und Battlestar Galactica, der Reboot-Serie, dass sie sagen, nee, wir sind eben nicht Star Trek. Bei uns gibt es eben wirklich Probleme, Menschen machen Fehler, folgen ihren Gefühlen statt ihrem Verstand und so weiter und so fort. Und das unterstreicht eben, glaube ich, nochmal diese Episode. Aber das ist ein Punkt, der bereits gemacht wurde. Und ich bin da sehr, sehr streng an dieser Stelle und möchte einfach mal sagen, abgesehen von diesem Reveal am Ende, der allerletzten Minute, die natürlich auch entscheidend ist für den zukünftigen Verlauf der Serie, ist diese Folge hier komplett redundant. Komplett. Also die könnte man einfach so rausstreichen. Es ist in dieser Folge nichts drin, nichts, was irgendeinen Impact hätte, glaube ich, für zukünftige Folgen, bis auf die allerletzte Minute oder in irgendeiner gewinnbringenden Weise auf Ereignisse vorheriger Folgen zurückgreift. Weil die werden zwar referenziert, aber ich glaube, all diese Punkte sind bereits gemacht. Und für mich ist das tatsächlich die zweitschwächste Folge der ganzen Staffel. Die Schwächste kommt noch.
Also du hast zwar recht, der Punkt ist schon gemacht, aber für uns als Zuschauer, nicht für den Rest der Flotte. Ich glaube nämlich, dass die Battlestar Galactica für den Rest der Flotte das unankratzbare, große Ideal ist, wo halt nur irgendwie so, ja, wie sagt man, so Dunderheads, irgendwie so Idioten, halt Militäridioten unterwegs sind. Und dass die, also die meisten, denke ich, die meisten Zivilisten denken wahrscheinlich genau so, dass da eben Menschen dienen, die auch flawed sind oder so.
Ja.
Das ist was, was die restliche Flotte, glaube ich, so nicht mitbekommen hat. Und darum geht's ja. Also wir als Zuschauer, klar, wir kriegen das mit.
Meinst du nicht? Meinst du nicht, wenn hier Adama eine seiner desaströsen Pressekonferenzen gibt oder Tai und naja, die ganze versammelte Presse steht da und schickt die Bilder raus in die Welt, dass die ganze Flotte nicht mittlerweile weiß, oh, die wissen auch nicht, was sie tun da oben.
Also, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass die ein bisschen anders einfach sehen. Ich weiß es nicht.
Ich bin auch nicht so ganz happy mit der Resolution, die ja schon, die ist sehr versöhnlich und ich finde, sie trifft einen ganz guten Ton insofern, dass ich mich rein so, was mein Gefühlsleben betrifft, eigentlich ganz gut abgeholt fühle. Aber in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, wie die Folge endet, nämlich mit diesem, oh, da haben wir jetzt ein schönes Stück Berichterstattung oder sehen die Leute mal, hier arbeiten nur echte Menschen, bla 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 und so weiter und so fort, denke ich mir, ja, aber die sehen auch, dass zum Beispiel die Kampfpiloten Drogen nehmen. Und ich weiß nicht, ob ich das so geil fände, ehrlich gesagt, wenn die Info da draußen ist.
Also ich Also ja.
Es gibt, genau, ich sag mal so, Punkt. Es gibt menschliche Stimmt. Schwächen und es gibt auf zugedruckte Mission fliegen. Das ist halt nochmal was anderes.
Ich frage mich auch, ob ich die Folge vielleicht noch besser gefunden hätte, wenn man wirklich ganz konsequent wenigstens versucht hätte, in diesem Journalistenstil zu bleiben, weil das fand ich zum Beispiel was, du hast recht. Inhaltlich hat die Folge, bis auf eben die Tatsache, dass wir jetzt noch eine weitere Zylonin kennen, keine Konsequenzen. Aber dann hätte man sich vielleicht an der Art und Weise oder des Stils der Folge vielleicht freuen können stattdessen. Und das versuchen sie im Ansatz, aber sie ziehen es halt nicht komplett durch. Und wenn sie es vielleicht echt die ganze Zeit komplett durchgezogen hätten, dass wir wirklich nur das Filmmaterial sehen und die Confessionals dazu und eben nicht noch eine zweite Ebene haben, wo wir dann auch noch die allgemeine Handlung der Episode an sich haben. Man hätte dann halt überlegen müssen, wie man das löst, dass wir die Szenen bekommen, wo sie halt frei miteinander reden, weil sie wissen, es ist keine Kamera da. Aber ich hätte das, glaube ich, irgendwie reizvoller gefunden, wenn wir da so in diesem Stick halt drin geblieben wären. Irgendwie ja. So.
Ich ja. höre dich. Ich gehe da auch mit. Ich habe mir die Frage auch gestellt. Dann habe ich aber gesehen, wie sie es hier umgesetzt haben, nämlich mit diesen furchtbaren quasi TV-Bildern, analogen, mit diesen Scanlines, auf denen man dann gar nichts mehr erkennt. Also irgendwie haben sie es geschafft, die Bilder in der digitalen Nachbearbeitung nicht nur künstlich zu pixeln, stark zu verpixeln, ja. sondern eben auch noch diese Scanlines darüber gelegt, wie auf dem alten Röhrenfernseher, aber noch schlimmer, sodass man kaum noch was erkennt. Also das ist, ich finde, das ist einfach inszenatorisch so, ich wollte gerade sagen, mäßig gut, ich bin zu diplomatisch.
Ich wusste aber ehrlich gesagt nicht so richtig, was uns damit gezeigt werden sollte, weil ich dachte, ich denke, ihr habt bessere Technologie.
Ja.
War wirklich so ein bisschen, aber die sind da auch mit Kameras rumgerannt, wo ich dachte, sieht auch irgendwie so aus wie so eine Kamera, so eine Home-Videokamera aus den 80ern irgendwie.
Ja, ich finde schon, das sieht aus wie eine HD-Kamera und die filmen ja auch auf HD digital. Wir sind ja auch in der Serie im HD-Zeitalter angekommen. Also ich finde komisch, dass die Videotechnik anscheinend so dem Niveau von 1982 entspricht. Es ist wirklich komisch, dass wirklich aus wie schlimmstes Home-Video aus den Mitte, Ende 80er, keine Ahnung. Hat mir, ich finde es, mir sind ein bisschen die Brocken, ehrlich gesagt, fast aus dem Gesicht gefallen, als ich den Podcast-Kommentar dazu mit Ronald D. Moore gehört habe und er redet ja auch darüber, über diese Ästhetik, wie sie diese Dokumentarfilmaufnahmen inszenieren und er meinte, sein erster Impuls wäre gewesen, die einfach schwarz-weiß zu zeigen. Und ich dachte, okay, vielleicht auch nicht so cool.
Ja, aber
cool,
das hat dann so ein Super 8-Feel oder damit irgendwie?
Auch nicht so cool, aber immer noch besser als das, was wir letztendlich machen, nämlich dieses komplett verpixelte, durchgerasterte, mit von Scanlines überlagerte TV-Bild zu zeigen, auf dem man fast nichts mehr erkennen kann. Sieht echt aus wie so Full-Motion-Videosequenzen aus ganz frühen Videospielen, so aus den 80ern. Also wo man einfach nur eine Auflösung dann hatte von whatever, da 128 mal 48 Pixel oder so. Und also hat mir nicht gefallen.
Aber was cool waren, dass quasi die Ecken wieder abgeschnitten waren dem
das
Bild.
War süß,
Das fand ich gut. Ja, aber sonst.
Ich habe mir eben aber auch, du hast ja gerade ein, zwei wichtige Fragen gestellt, die ich mir auch gestellt habe. Hätten sie das mal durchgezogen, wäre es reizvoller gewesen? Jein, ich weiß es nicht. Ron Moore sagt, diese MASH-Episode, wo eben auch ein Dokumentarfilm-Crew da in dieses Lazarett kommt, wäre die Inspiration für ihn gewesen. Die ist, glaube ich, aus den frühen 80ern.
Die hat auch extrem viele Preise gewonnen, glaube ich.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch jede Menge dieser Gimmick-Episoden. Ich denke immer vor allem an ER, diese Sachen da mit die One-Take-Episode, die POV-Episode, die rückwärts erzählte Episode, die was weiß ich. Es gibt immer, keine Ahnung, wenn man so ins Fantastische geht, da gibt es in fast jeder Serie mittlerweile eine Musical-Episode oder so. Es gibt ja, ich habe ja nichts grundsätzlich gegen diese Gimmick-Episoden, aber ich denke
wir
immer...
Wir sind aber auch total verwöhnt. Also ich meine, du musst überlegen, wir sind jetzt auch 20 Jahre später dann, wo alles irgendwie schon mal da gewesen ist.
Ich weiß, ja, aber dann zieht's doch bitte durch. Und andererseits sage ich mir, zieht's durch und erzählt wirklich nur aus der Perspektive der Berichterstattenden des Kamerateams. Dann wiederum denke ich, aber es gibt auch so ein paar Highlight-Momente, die werden uns verloren gegangen, wie zum Beispiel hier Balt. Der sagt, ich will auch gefilmt werden, wann kommen die endlich zu mir? Und ich denke mir, das ist wiederum cool. Da finde ich cool, dass wir die Perspektive verlassen, solche Momenten. Du siehst, ich habe nicht viel Gutes zu sagen. Das ist, tut mir leid für alle Menschen, die uns zuhören und sagen, oh, Final Cut ist eine meiner Lieblingsfolgen.
Also ich fand die Folge an sich okay, ehrlich gesagt. Aber sie hat halt natürlich in sich, also sie hat sehr viele Logikfehler in sich und Ja, ich fand, es war jetzt keine schlechte Episode, aber es ist halt natürlich echt so eine klassische Episode, die auf nichts eine Auswirkung hat, außer eben die Tatsache, dass wir eben erfahren, dass die Reporterin ja auch eine Zylonin ist. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, also du hast schon gesagt, Lucy Lawless,
ja.
Jedes Mal, wenn ich den Namen höre, bin ich amüsiert, ich muss es dir ganz ehrlich sagen.
Ja. Sie hat den, ich glaube, ich von ihrem ersten Ehemann und hat den dann einfach behalten, weil ich denke, klar, wenn ich Lawless heißen würde, ich würde auch diesen Nachnamen behalten.
Es ist so krass, weil ich die natürlich so deutlich als Xena vor mir habe, gedanklich, dass ich sie im Blond erst gar nicht erkannt habe. Das war wirklich so, ich so, oh, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Woher verdammt nochmal kenne ich sie? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich dachte, oh mein Gott, du darfst keinem erzählen, dass du sie nicht erkannt hast. Also es war wirklich so,
Ich hab nie Xena geguckt oder Herkules. Ich meine, das Xena war ja mal ein Spin-off von Herkules. Und David Icke war als Autor an einigen Herkules-Folgen beteiligt. Und daher kannte er sie wohl. Deswegen hat er sie, glaube ich, auch mit viel Verspätung dann hier in diese Serie geholt. Es ist schon auffällig, dass wir wieder mal nach James Remar in dem Home-Zweiteiler wieder so einen namhaften Gast da haben. Das ist, glaube ich, auch schon mal etwas, was tatsächlich die zweite Staffel von der ersten unterscheidet, wo man eigentlich nie, wo die tatsächlich überwiegend so mit kanadischen Hat-man-nie-gesehen-Schauspielern arbeiten. Und hier haben wir zum ersten Mal jetzt auch wiederum mit Lucy Lawless zum zweiten Mal jemanden, von dem man sagt, ach, die kenne ich doch von woanders her. Das finde ich schon mal cool. Ich mag sie ja ganz gerne. Sie ist eine große, attraktive Frau. Sie ist jetzt nicht, weiß nicht, wahnsinnig charismatisch oder irgendwie sonst wie toll, aber sie ist schon so ein Gesicht, glaube ich, bei dem man 2005, als das hier rauskam, sagte, wow, Xena.
Ja, genau.
Spartacus gab es da noch nicht. Da habe ich sie drin gesehen und mochte sie sehr gerne. Da spielt sie quasi
okay,
so
die... Okay, ihr werdet mich jetzt alle schlagen, aber ich weiß auch gar nicht, hat die nach Xena überhaupt noch irgendwas gemacht? Ich
meine,
jetzt gut,
Spartacus.
Sie hat hier eine Rolle. Ja gut, aber...
Da spielt sie Lucretia. Sie spielt eine der Hauptrollen in Spartacus, Blood and Sand.
Also, ja, das habe ich nie gesehen.
Eine wirklich tolle Stars-Serie, aber die ist schon harter Tobak. Also wirklich nur für Leute, die wirklich auf exzessiv viel
aber
Sex und Gewalt...
Aber die ist auch schon älter, oder?
Die ist aus den frühen 10er Jahren, glaube ich. Aber es gibt jetzt gerade ein Reboot bei Prime. Ja, also quasi so eine vierte Staffel, so als Nachklapp 10 Jahre, nachdem die Serie endete. Und die soll wohl gut sein.
Okay, naja dann.
Und ich habe sie gesehen in Top of the Lake, die Jane Campion-Miniserie.
Ach, da hat sie auch mitgespielt?
Da spielt sie nur eine kleine Rolle, ja. Da spielt sie die Ehefrau eines Mordopfers. Und
taucht sie in viel mehr Sachen auf, als man es weiß. Es gibt ja so Schauspieler, die ganz oft Nebenrollen spielen, die irgendwie total präsent sind. Und aber trotzdem in der Regel, weil sie halt viele kleine Rollen spielen. Aber ja, interessant, ja.
Ich mutmaße jetzt auch wieder mal nur, aber sie ist ja seit langer Zeit verheiratet mit Robert Tapert, einem sehr erfolgreichen Producer. Und ich glaube, sie kann sich erlauben, nicht mehr so viel zu arbeiten.
Wer weiß, vielleicht macht sie auch hinter der Kamera Sachen, ich weiß es nicht. Man müsste mal recherchieren gehen, aber das
Robert
ist jetzt
Tapert
für hier erstmal.
Ja, Robert Tapert macht eben unglaublich viel mit Sam Raimi, hat große Filme produziert, hat die Evil Dead-Serie produziert, Xena, Herkules. Also irgendwann so, der ist wirklich dick im Geschäft und wahrscheinlich sagt sie sich dann einfach, weiß, das reicht für mich vollkommen, wenn ich 200 Mal zu irgendeiner Convention fahre im Jahr, dann mache ich doch mal hier und da eine kurze Serie, aber das reicht auch.
Ja, naja, also wie gesagt, jetzt eben hier als Reporterin, die über das Gideon-Massaker recherchiert, es hat einen Namen, das Gideon-Massaker.
Ja.
Gideon nach dem Schiff, oder, glaube ich, oder?
Genau, Gideon hieß der Frachter an Bord dessen das passiert ist, ja. Ron Moore redet auch kurz darüber, dass sie es noch ein bisschen exzessiver zeigen wollten, so die Gewalt dieses Shootouts da an Bord, aber so mit schreienden Kindern und so weiter. Aber, also Ron Moore erwähnt hier und da, dass die Folge eigentlich, weil er so eine Tendenz hat, alles so düster wie irgendwo möglich zu machen, eine andere Idee, die auch seiner Tendenz geschuldet ist und dann dem Veto des Rest des Teams zum Opfer gefallen ist, ist das am Ende hier dieser Soldat, der das Attentat, der auf Colonel Typher üben will, am Ende sich selber, ihr habt die Pistole an die Schläfe setzt und sich selber erschießt. Und er meinte, da hat auch der gesamte Writers Room gesagt, boah, nee, also komm, es ist echt genug, lass mal irgendwie jemanden überleben, lass mal irgendwie eine Folge machen, in der nicht wieder irgendwelche Leute sterben.
Ich hatte ja tatsächlich gedacht, am Anfang wurde ja der Soldat gezeigt, der quasi so überwältigt war und die Kontrolle verloren hat. Und der, also und da, weil manchmal bringe ich auch meine Gesichter durcheinander, aber das ist doch der gleiche Soldat gewesen, der dann am Ende jetzt hier ausgerastet ist, oder?
Genau. Und dann sieht man den
ja,
noch in
der Koje. Ich hatte nämlich
da
gedacht, nachdem wir am Anfang sozusagen ja erstmal, wir kriegen ja das Dokumaterial, das sie geschnitten hat bisher, zu sehen. Mhm. Und da ist ja dieser Soldat prominent gefeatured. Und mich hat das ein bisschen gewundert, als sie dann da in der Umkleide war von den Soldaten.
Ja.
Und er da ja saß mit seinem Buch auf dem Bett, beziehungsweise er hat ja sich dann auch in dem einen Confessional nochmal geäußert und so, dass sie ihn da gar nicht drauf angesprochen hat. Also, dass sie da irgendwie, ich hätte das erwartet eigentlich, dass sie gesagt hat, ja, und sie waren doch beim Gideon-Vorfall dabei und so. Also, dass sie da ein bisschen abklopft, aber die hat ihn völlig in Ruhe gelassen.
Ja,
das
ja.
fand ich sehr überraschend.
Überraschend, ja, tatsächlich. Auch wieder eine erzählerische Schwäche. Natürlich hätte sie ihn danach fragen müssen. Er hat den Einsatz geleitet.
Ja, und ich meine, sie hat ihn ja in ihrem Filmmaterial am Anfang auch direkt in Großaufnahme mit dem Gesicht drauf. Also deutlicher hätte man es nicht machen können. Deswegen habe ich ja auch damit gerechnet, nachdem wir das am Anfang ja genauso gezeigt bekommen, dass sie da nochmal nachfragt oder so, aber nichts war. Und dann dachte ich, okay, komisch.
Es ist tatsächlich komisch, ja. Einiges hier an dramaturgischen Entscheidungen ist komisch. Zur Ehrenrettung von Ron Moore sei gesagt, zumindest in seinem Podcast-Kommentar, er wirkt auch ziemlich zerknirscht angesichts einiger dramaturgischer Entscheidungen. Er meint zum Beispiel, diese ganze Attentatsgeschichte rund um Colonel Ty sei wirklich nicht so gut. Er meinte, er hält es für unrealistisch, dass sowas innerhalb von wenigen Stunden abgekaspert wäre oder wenigen Tagen in der Serienchronologie. Und das nicht einen größeren Impact hätte auf das ganze Leben in der Flotte, wenn eben auf einen hochrangigen militärischen Offizier ein Attentat geplant würde, sondern es ist ja wirklich so, irgendjemand schreibt was an den Spiegel, oh mein Gott, dann liegt eine Szene später seine Ehefrau da gefesselt. Es gibt eine kleine Explosion an Bord dieses Raptors, mit dem er da an Bord der Cloud 9 gebracht werden soll, dieses Diplomatenschiffs. Und dann ist im Grunde die Situation auch schon wieder gelöst, weil gesagt wird, ach, der war es, okay, festgenommen, Situation gelöst, wir reden nie wieder darüber. Aber ja, ich greife vorweg, ich lese mal den Rest der Handlung vor. So.
Ja.
Das Leben Colonel Tice, der in den Augen vieler für das Gideon-Massaker verantwortlich ist, wird bedroht. Es stellt sich heraus, dass der leitende Offizier, das ist dieser Lieutenant Hammerhead Joe, irgendwas heißt der, beim Einsatz an Bord der Gideon Tai Drohbotschaften geschickt und seine Frau Ellen bedroht hat. Nur durch einen glücklichen Zufall kann sein mörderischer Plan vereitelt und Tais Leben gerettet werden. Ich glaube, der glückliche Zufall ist der, dass wir erfahren quasi nebenbei durch Starbucks Belesenheit in Sachen kaprikanische Lyrik, dass der Drohspruch an Tais Spiegel irgendeinem Gedichtband entspringt und später entdeckt dann genau die Reporterin, dass Lieutenant Hammerhead genau diesen Gedichtband liest. So.
Ja, und ich meine, gut,
ein bisschen Agatha Christie.
Kommissar Zufall, ist schon klar. Ja. Aber auf der anderen Seite, nur weil ich ein bestimmtes Buch lese, heißt es ja noch lange nicht, dass ich derjenige gewesen sein muss, der das an den Spiegel schreibt. Aber okay. Ich meine, wir sehen ja auch, das wird uns ja gezeigt als Zuschauer jetzt, sie als Reporterin kriegt das ja nicht mit, dass ja aber Starbuck ja zum Beispiel auch das Gedicht kennt und kann und ja, weil ja sie dann noch im Gespräch mit Lee meinte, mich wundert, dass bei mir noch keiner geklopft hat und mich zu verhören. Ja, und was ja auch so ein Go-To-Move ist, weil sie ist ja immer quasi an allem schuld.
Das muss ja in der Serienmythologie sehr, sehr bekannt sein anscheinend, dieses Gedicht, weil es kennen ja mehrere, nicht nur Starbuck und Lee Apollo kennen es, sondern eben auch Deanna Beers. Alle kennen das anscheinend. Also sie sieht ja quasi genau, als sie im Schneideraum sitzt, die Einstellung, in der der Soldat in der Koje diesen Gedichtband liest und sofort, klick, klick und schaltet sofort korrekt. Na gut. Ja, unwahrscheinlich. Aber in dieser Folge ist fast alles unwahrscheinlich. Was hältst du denn von dem ganzen Attentatsplot auf Ty? War das für dich befriedigend gelöst oder wieder so eine der vielen Attentat-Storylines in Battlestar, von der du sagst,
Braucht kein Mensch, ja. Tatsächlich. Ich frage mich auch, was
Entschuldigung, ist sehr suggestiv gefragt, ja.
Ja, das ist schon richtig, aber ich meine, ich frage mich auch irgendwie, was es mir gebracht hat. Also, der Hass auf Ty sollte damit wahrscheinlich nochmal verdeutlicht werden für uns als Zuschauer. Also wie weit auch wirklich wie groß der Hass ist und wie weit die Leute gehen würden. Gleichzeitig kommt hier aber der Verrat aus den eigenen Reihen und gar nicht von den Zivilisten, von denen man ja eigentlich die Angst hat.
Ja.
Und also das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Ich weiß auch nicht, also dass auch Ellen irgendwie da jetzt so gefesselt rumliegt, die erschien mir auch ein bisschen wenig wehrhaft. Also dafür, dass sie ja sonst doch immer so war sie da irgendwie so, Hilfe. Ich dachte so, what? Also irgendwie, ja, ich weiß es nicht.
Ich finde, das fühlt sich alles reichlich merkwürdig und holprig an, weil wir haben eben hier eine Serie, die ist schon sehr, sehr stark seriell erzählt, also mit episodenübergreifenden Handlungssträngen und hat ganz, ganz wenige so Standalone-Episoden. Von denen gibt es hier auch und da auch immer noch ein paar. Und die gehören nicht immer zu den Highlights, muss ich sagen, von Battlestar Galactica. Also Momente, in denen man mal sagt, so, wir halten jetzt mal inne, geben mal auch Leuten eine Chance, die Serie vielleicht bisher nicht verfolgt haben, hier reinzukommen, und dann haben wir die so ein bisschen abgeholt und dann können die ab jetzt ja wieder mitgucken, wenn es dann wieder so an die episodenübergreifenden Handlungsstränge geht. Das ist auch okay. Ich finde ehrlich gesagt, dieser Wechsel zwischen hier ist die große Mythologie und hier sind mal so Standalone-Stories, finde ich auch total in Ordnung. Aber es fühlt sich eben nicht wirklich, ich finde, das verträgt sich nicht so gut mit diesem grundsätzlichen Erzählrhythmus der Serie, der schon sehr sorgfältig ist und der Boden zum Beispiel für charakterliche Entwicklungen oder Entscheidungen, die Figuren fällen, der wird schon immer sehr sorgfältig bereitet, meist 1, 2, 5 Folgen vorher. Und in dem Fall ist es eben wirklich so, dass diese ganze Attentatsplanungssache wirklich so hoppla die hopp geht. Es wird kein Wort mehr darüber verloren, über den Gideon-Zwischenfall, und plötzlich kommt diese Lieutenant-Figur aus dem Nichts, den haben wir auch nie zuvor gesehen, und der ist anscheinend das totale kriminelle Mastermind und schafft es auch, diesen Raptor zu manipulieren, obwohl Tyrell, der achtet doch und seine Crew darauf, dass niemand an die Schiffe geht und da rumdoktort. Der offenbar ist ja in der Lage, einfach da in die Werkstatt oder wo auch immer hinzugehen und zu sagen, ich manipuliere jetzt hier mal ein bisschen da rum, damit das Ding nicht starten kann. Oder also, und der dringt in Ellens und Thais Quartier ein und schlägt sie nieder und fesselt sie. Es ergibt für mich keinen Sinn.
Ja, es hat.
Wo kommt der plötzlich her, dieser Übermensch?
Es hapert an allen Ecken und Enden, ja. Ich fand auch total seltsam, wie Tyler hinterher reagiert hat, als er ja dann befreit wurde und er sich ja dann zu Ellen runterbeugt und sie umarmt, aber statt sie quasi, also statt ihr aufzuhelfen, schmeißt er sich halt einfach drauf auf sie, um sie dann am Boden liegend zu umarmen, wo ich noch so denke, awkward, super, super awkward. Das ist so, was machen die da? Ja, ich weiß nicht, es ist alles. Ach ja, es war alles ein bisschen komisch. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Also es gibt auch für mich in der Storyline auch ein, zwei lichte Momente. Zum Beispiel hier, wenn Dama Tai eben wegschickt auf Diplomatenreise und sagt, hier, erhol dich mal, spann dich aus, sauf nicht zu viel. Das fand ich ganz süß. Ja, das fand ich tatsächlich ganz süß. Umso bedauerlicher, dass er eben niemals ankommt. Aber das macht schon Spaß. Trotzdem, es wirkte sehr einfach sehr forciert, diese ganze Storyline, die so plötzlich einfach auftaucht. Und hiermit.
Ich glaube, sie wollten halt jemanden haben, der als Sündenbock für dieses Massaker gelten kann. Das war halt Tai. Und dann muss das ja auch irgendwelche Konsequenzen haben, wenn er als Sündenbock für die ganze Flotte dasteht. Und so vielleicht irgendwie.
Es ist auch okay. Ich finde es auch grundsätzlich legitim, aber wie gesagt, ich wünsche, es wäre erstens ein bisschen besser vorbereitet gewesen und dann auch unter Einbeziehung einer Figur, die uns eben mehr bedeutet als dieser einmalige Gaststar, der eben mal auftaucht, irgendeine Nebenrolle und sagt, ach hier, guck mal, übrigens hier, Lieutenant Hammerhead, der hat den Einsatz geleitet, den kennen wir doch gar nicht. Der ist mir sowas von egal. Völlig wurscht. Genau wie der Typ, der eben in der vorvorhergehenden Folge Lee Dama ersetzen soll. Und der dann alles verbockt, von dem ich auch sage, gut, es wird mich alles mehr kümmern, wenn wir die Figur zumindest ein bisschen kennen würden. Aber das ist eben einer von diesen Red Shirts in Star Trek. So, ach, okay, nie gesehen.
Ich meine,
nie,
was es natürlich deutlich zeigt, ist, in was für einer prekären Situation sie sind, weil einfach keine Leute da sind.
Aber denen sind es jetzt auch los.
Aber auch das ist doch ja bisher kein Geheimnis.
Letzter Abschnitt der Handlung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil es passiert so, so viel. Und du hast ja auch bereits gesagt, wir haben ganz viel Zeit vergeht auch mit diesen Confessionals, wo einfach Figuren nur aus ihrem Leben erzählen.
Ja, aber manchmal, aber also sollte man in den Confessionals, also ich meine, ich habe jetzt von Confessionals gesprochen, das ist ja mehr so Reality-TV, in den Confessionals wird ja dann auch irgendwie immer was Skandalöses oder irgendwie so oder was sehr Subjektives oder sowas erzählt und so. Hier habe ich das Gefühl, diese Interviews, die sind irgendwie so super oberflächlich und manchmal bringen die aber auch zum eigentlichen Thema nichts. Also man würde ja dann meinen, dass diese Interviews vielleicht noch irgendwie begleitend zum Thema passen, das gerade besprochen wird. Aber manchmal ist es auch irgendwie nur so total random.
Es ist super random. Ich dachte mir auch, also gerade bei dem Interview mit Gator, der bekommt hier übrigens genau wie Duala einen Vornamen. Also er heißt Felix Gator und Duala heißt Anastasia Duala. Also die Felix der Glückliche, Anastasia die Wiedergeburt. Beides aus dem Lateinischen habe ich mal angelesen. Nee, Anastasia ist aus dem Griechischen. toll. Nein, also die Namen sind toll. Was die zu sagen haben, nicht so. Ich habe mich auch gefragt, vor allem bei dieser Gator-Szene, wo er dann raucht und dann reden sie eine Minute darüber, ob ihm die Zigarette dabei helfe, abzuschalten. Und er so, nee, eigentlich rauche ich ja gar nicht. Blah, blah. Denk ich mir, ey, gibt es nichts Besseres zu tun? Ist das wirklich das Interview, was du führen willst?
Zur Story an sich bringt es absolut gar nichts, außer eben vielleicht diese menschliche Komponente, dass man dann, also das ist ja das, was gezeigt werden soll, das sind nicht nur stumpfe Soldaten, nein, da sind Menschen dahinter,
ja,
mit Schicksalen,
ja,
und mit eigenen Leben und so weiter. Und ich fand ja zum Beispiel was Geta gesagt hat, fand ich ja an und für sich sehr spannend, auch für diese psychologische Dynamik innerhalb der Crew, dass er eben gesagt hat, ich habe alles drauf gesetzt, auf dieses Schiff zu kommen. Ich habe dem allem untergeordnet, mein Privatleben, mein Familienleben, alles. Dann habe ich es endlich geschafft, also habe quasi mein Ziel erreicht. Und jetzt stecke ich hier fest und habe aber gar keine Möglichkeit, quasi alles, auf das ich verzichtet habe bisher, nachzuholen jetzt wieder, weil es gibt einfach meine Familie nicht mehr. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich führe jetzt ein Zivilleben mit, weiß nicht, Frau, Kind, Job oder so,
ja,
sondern jetzt bin ich hier. Und der wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der mit seiner Situation so zufrieden ist. Und dieses Rauchen fand ich da nämlich auch ganz lustig, weil ich mich gefragt habe, ist es ein Coping-Mechanismus oder ist es so ein Ding, also man raucht, damit man quasi ins Gespräch kommt mit den Kollegen, weil, also weißt du, so ein Zwangsrauchen. Oder ich weiß es nicht. Ich fand es irgendwie komisch.
Ja,
aber,
ja.
Aber das war zum Beispiel ein Aspekt, den ich sehr spannend fand. So ganz allgemein, wenn man sich so überlegt, wie die ganze psychische Stabilität auf diesem Schiff halt ist oder eben nicht ist. Während ich zum Beispiel das Interview von, das ist Duala, ich vergesse doch immer meine Vornamen,
ja,
die auf der Brücke noch die Dings macht.
Die Kommunikationsoffizierin,
ja,
genau.
Wobei ich Dualas Interview war auch irgendwie so völlig random. Das war auch so. Ich meine, gut, sie wird gefragt, ist das immer so stressig und fällt es immer noch so schwer? Also jetzt auch, als dann am Ende eben sie gegen die Zylonen kämpfen müssen und sie so, es wird es nicht leichter mit der Zeit? Sie so, nee, es wird schwerer und so. Das fand ich als Kommentar an sich ganz gut.
Ja.
Aber gleichzeitig frage ich mich auch bei ihr. Ja, es war einfach so ein total random Interview.
Ich bin dir aber dankbar für deine Fürsprache betreffend das Interview hier mit Felix Gator, weil du hast ja recht, er sagt dann doch noch ein, zwei Dinge von Substanz. Auch da wiederum würde ich sagen, also wir beide zumindest haben uns darüber schon Gedanken gemacht, hier im Gespräch miteinander über die Serie. Was ist eigentlich, ja, mit den ganzen Familien und Freunden, die alle verloren gegangen sind? Und keiner redet hier darüber. Aber genau, die Figuren haben es ja noch nicht veräußerlicht, so oft zumindest, und nicht so prominent wie hier. Von daher ist das okay. Andererseits,
ich meine, wir sehen ja auch wir sehen ja hier verschiedene Paradebeispiele, wie damit umgegangen werden kann. Wir haben Geta, der halt einfach raucht und sich irgendwie kopfüber in die Arbeit stößt. Wir haben Duala, die irgendwie nicht so richtig, glaube ich, weiß, was mit sich anzufangen weiß, die ist so ein bisschen lost. Aber wir haben dann eben ja auch die Soldatin, die tatsächlich völlig überwältigt ist von der Trauer noch für ihre Familie und das als Trauma quasi mit sich schleppt und damit nicht zurechtkommt. Und dann ja eben auch in letzter Konsequenz eben, ja, ausrastet.
Ja, ich finde komisch, dass es überhaupt angesprochen wird. Ich weiß nicht, was 2005 für eine Zeit war in den USA in Bezug auf Tabakkonsum oder Nikotinsucht, wie auch immer, wieder so das politische Standing war, ob das im schon so in der Allgemeinheit geächtet wurde, so im Alltag oder, aber überhaupt, dass es angesprochen wird, finde ich merkwürdig im Kontext einer Serie, in der eben Menschen sehr viel trinken auch und Drogen konsumieren und selbst der leitende Arzt die ganze Zeit eine Fluppe im Mundwinkel hat, denke ich mir, ja, wieso musst du jetzt den armen Typen auch noch darauf ansprechen, dass er nach einer harten Schicht sich mal eine Kippe anzündet? Meine Güte, lass sie doch mal eine rauchen. Also,
Ich glaube, weil er ja so ein bisschen
so korrekt und aufgeräumt ist.
Ja, er hat so ein Saubermann-Image, genau. Und so jemand trinkt nicht und raucht nicht und so, weißt du, so.
Als wenn Jordi LaForge sich eine anzünden würde oder so. Ja, ja, du hast recht. Ich hab dich gehört und ich glaube, du hast recht. Du hast einen guten Punkt gemacht, ja.
Ja, trotzdem, die Interviews haben mir jetzt nichts gebracht. Also, wenn sie dazu da waren, um die menschlichere Seite der Crew zu zeigen, dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Aber für die Handlung haben die mir jetzt auch keinen Mehrwert gebracht.
Ich glaube, die Interviews sind genau das, was Adama eben wollte. Und deswegen hat er ja auch die Reporterin und ihren Kameramann mit Duala oder die losgeschickt, weil und zu den betonten langweiligsten Stellen ungefähr der Galaktika, um Interviews zu führen, weil er das im Grunde haben will. Solche Banalitäten oder solche persönlichen Trauerklosgeschichten mit, oh, guck mal, meine Familie, meine Freunde, ich habe alles getan, um hier zu sein, bla 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 bla. Also ich möchte das jetzt gar nicht auch so abschwächen. Das ist auch eine komplett gut gespielte Szene, gut geschriebene Szene. Ich denke, wir wissen schon, egal, sei es drum. Aber ich glaube, das ist das, was eben Adama wollte und Rosalind wollte. Und vielleicht ist es dafür da, diesen Punkt zu machen, auch in einem Interview mit Dee, dass man eben sagt, ah ja, okay, und das war die Intention hinter dem Ganzen, zu sagen, wir geben dir Zugang zu allen Abteilungen, aber nur die, die wir dich führen, einführen.
Ja, oder? Ich meine, ja, und für uns als Zuschauer war es natürlich auch mal ganz reizvoll, andere Figuren vor die Kamera zu bekommen oder auch mal andere Figuren zu hören, also die, denen auch mal das Wort zu erteilen,
ja,
sodass die auch mal ein bisschen glänzen durften vor der Kamera. Aber wie gesagt, für das Große und Ganze war das so ein bisschen bla.
Ja, letzter Teil der Handlung ist an Bord der Galactica, was heißt der letzte, aber so der Handlungsstrang, der Zentrale, der eben nicht das Attentat auf Colonel Ty ist an Bord der Galactica bezeugt Beers viel Langweiliges, aber auch eine verbockte Landung der Pilotin Cat, die zuvor stimulierende Drogen eingenommen hat und die erfolgreiche Abwehr eines Zylonangriffs. In der Krankenstation filmt sie heimlich die Behandlung der schwangeren Sharon durch Doc Cottle, eine Aufzeichnung, die ihr damals sofort beschlagnahmt. Doch Beers hat eine Kopie, die sie nach ihrem Reportageeinsatz den Humanoiden zu lohnen zeigt. Diese wissen nun, dass ihre Nummer 8, also Sharon, am Leben ist.
Ja, tada. Ich fand auch die, nicht ihr Conclusion, nee, wie sagt man, die Moral, die dann gezogen wurde von Six, als sie ja dann da in diesem riesen Kino ganz alleine auch sitzen und sich diesen Film angucken und sie sagt, irgendwie sinngemäß, ich habe jetzt nicht das genaue Zitat, aber sie sagt sowas wie, ach, das ist bewundernswert, wie diese kleine irgendwie, ich weiß nicht, wie diese kleine Rasse oder sowas, also wie widerstandsfähig die ist und also so, dass die halt einfach versuchen trotzdem, also jetzt positive Propaganda sozusagen zu machen und irgendwie so, also dass die überhaupt noch einen Kampfesgeist besitzen,
ja,
um dagegen anzugehen, obwohl sie gar keine Chance haben, gegen die zu lohnen. So sieht sie das ja. Und das fand ich auch so, okay, interessant. Und als sie dann aber sagte, zeig uns doch nochmal das rausgeschnittene Material, dachte ich, hä? Und dann ging ja aber der Schwank natürlich auf die Reporterin, dann dachte ich, ah, okay. Und für eine kurze Sekunde war ich mir nicht ganz, also ich habe natürlich sofort gedacht, sie ist Zylonin. Und dann habe ich aber für eine kurze Sekunde gezögert und dachte, oder ist sie einfach nur eine Spionin? Und dann sagt sie ja aber, also dann sagt sie ja, dann kommentiert sie ja auch so, dass man eigentlich rauslesen kann, okay, nee.
Hast du das gedacht?
Sie muss auch Zylonin sein.
Ich dachte, Lucy Lawless ist doch Xena, die ist auf jeden Fall gut. Als ich das damals zum ersten Mal sah, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass sie Zylonin ist.
Tatsächlich. Nee, also bis zu dem Reveal tatsächlich ich auch nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es hat für mich super funktioniert.
Ja, weil, ich meine, sie ist zwar in dieser Folge eine zentrale Figur, aber sie spielt eben bisher auch keine wichtige Rolle und sie ist eben auch nicht vordergründig böse. Also nicht wie diese Arts in die Farm, wo man wahrscheinlich ab Minute 1 denkt, pff, ja, come on. Also,
der ist irgendwie shady. Ja, genau.
Super unangenehmer Typ. Aber sie eben gut auch die integre Journalistin und die Art und Weise, wie sie arbeitet, überwiegend total korrekt und für mich nachvollziehbar.
Ja.
Also für mich rächt sich hier tatsächlich, du merkst sehr viele Kritikpunkte an dieser Folge, ein bisschen dieses, und ich weiß, es ist so ein bisschen in dieses Mission Statement auch der ganzen Serie eingebacken in die Show Bible, dieser unbedingte Wille von Ron Moore auch zwischenmenschliche Konflikte zu zeigen und eben zu zeigen, die sind alle nicht perfekt und die streiten miteinander und die begehen Fehler und so. Und ich finde, das ist einfach, es ist ein bisschen zu viel, gerade mit Blick auf diese ganze, hier die Pilotin Cat verbockt ihre Landung Teil. Also ich finde es okay, dass sie, was heißt ich jetzt okay, für mich nachvollziehbar, dass sie Drogen nimmt. Und weil sie komplett übermüdet ist und überfordert mit der Situation und dann eben auch Fehler macht, ja. Aber sie vorher dann noch so im Streit zu zeigen mit Tyrell, es ist einfach ein bisschen viel Konfrontation, ein bisschen viel Konflikt. Einfach, also, weil ich denke, am Ende des Tages müsst ihr immer noch zusammenarbeiten und es gibt Hackordnungen und Rangordnungen, die es zu befolgen gilt. Und ein bisschen Disziplin wäre auch mal cool.
Naja, aber was uns ja gezeigt wird, ist die Tatsache, sie ist ja eigentlich nicht so, sondern aber sie ist jetzt in dem Moment so. Und was wir da sehen, sind quasi schon die ersten Anzeichen dafür, dass dieser Zusammenbruch bevorsteht. Also so sehe ich diesen Konflikt, den sie mit Tyrell halt hat, weil sie einfach schon, also da schon schnurstracks auf dem Weg zu diesem Zusammenbruch ist.
Okay.
Und das ist ein Zeichen davon. Also das sind ja auch, es gibt ja auch so bestimmte Zeichen, wenn jemand drogenabhängig ist, Gereiztheit und solche Sachen. Und das gehört halt dazu. Und also das habe ich ganz deutlich, so habe ich das gelesen. Mhm. Also gar nicht als sie als, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie als Charakter eigentlich sonst anders ist. Das ist ja auch das, was dann auch zum Beispiel Starbuck ja sagt, als sie ihre Landung da mehrfach verbockt, sie meinte, auf dem Weg irgendwie runter, zu, also als das dann alles so schief geht und Lee ist dann ja auch auf der Treppe und so und als dann irgendwie Starbuck sagt, ja, sie hat, oder Lee, sie hat diese Landung hunderter Male problemlos gemacht und warum jetzt so, mhm. ja, weil sie eben vollgepumpt ist mit Drogen, ja, deswegen, also.
Ja, ja, okay, ich sag mal so, ihre Rehabilitation durch eben das Interview, dieses Confessional vor der Kamera, hätte für mich besser funktioniert, wenn wir sie vorher eben, also wir haben sie in vorhergehenden Episoden auch als kompetente, sympathische Pilotin schon kennengelernt. Sie spielt ja eine kleinere Nebenrolle und taucht immer mal wieder auf. Und wir wissen ja, dass sie eigentlich eine kompetente, freundliche Persönlichkeit ist. Aber wenn das jetzt nur basieren würde auf dem, was wir hier sehen, würde ich mir schon denken, was für ein Arschloch. Also wirklich, also warum muss ich ja. irgendwie Mitgefühl haben, wenn du dann in die Kamera heulst später mit, es tut mir leid, weil vorher bosst sie eben da Tyrell rum und denke mir, ja, pff,
ja, nee, aber nee. Ich fand, also das war für mich schon alles sehr, sehr klar, wie ich okay. das gesehen habe. Und man hat ja dann auch diese kurze Szene gesehen, wo sie ja dann an dieser, in diesem Raum ist, wo ja die ganzen Fotos der Familien und so aufgehängt sind. Mhm. Und ich glaube, da, das ist halt einfach Trauma. Also das ist einfach das Trauma, das sie nicht verarbeitet hat und darüber gelegt dann eben der Druck der Situation, die aktuell vorherrscht, mhm. nämlich mangelnde Piloten, 15, 20 Stunden Schichten, mhm. Der Druck, der einfach wahnsinnig hoch ist, da also noch höher als sonst, mhm. keine Erholungsphasen zwischendrin und dann eben deswegen ja auch eben das Putschen. Ja. Und hatten wir nicht auch ganz, war das nicht am Anfang auch so? Starbuck hat auch gesagt, sie ist von ihrem Vorgesetzten gezwungen worden, Drogen zu nehmen. Oder ganz am Anfang. Auch so Aufputschdrogen. War das ja. nicht so gewesen?
Ja.
Ja, ich erinnere, oder? Erinnere ich mich falsch? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Du meinst in der früheren Folge?
Ganz am Anfang, als sie mit Lee doch, genau.
Ja, ja. Ach so, das. Ich dachte in der heutigen Folge. Ja, genau.
Nein. Also ich meine, und dass im Militär ja einfach auch Drogen verabreicht werden, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, so. Ja. Und auch heute weiß ich jetzt nicht, wie es heute ist, aber heute, soweit ich weiß, auch nicht. Also nicht ungewöhnlich. Ich weiß nur, dass ich habe letztens irgendeine Doku gesehen, wo ein ehemaliger Vietnam-Soldat aus USA damals war, also dann also später, nach, als er nach Hause kam, festgestellt hat, dass die Drogen, die er bekommen hat beim Militär, Meth waren ja. irgendwie. Und ich dachte, das ist ja schon, also so, okay, wow. Ja, aber ich meine, und ich meine, hallo, im Dritten Reich ja auch nicht viel anders. Also die Soldaten an der Front haben ja auch Aufputschmittel genommen, ja.
Das ich war glaube, ja.
Das weiß
ja.
man. Also das ist kein Geheimnis.
Grundsätzlich, ja. Ich glaube, jeder
deswegen ist das jetzt nichts, was mich überrascht. Also ehrlich gesagt überrascht mich am meisten, dass sie das überhaupt hier hat. Wer von denen bitte dealt denn mit Drogen? Wer stellt es her? Ich meine, dass man Alkohol einfach so herstellen kann, nebenbei, relativ einfach, das verstehe ich noch. Aber woher kommen die Drogen? Also vielleicht gibt es da so ein irgendwie, gibt's. Ich könnte mir auch, was ich auch total spannend fände, können wir nicht mal eine Folge sehen über einen Schwarzmarkthandel?
Ja.
Irgendwie, also da muss ja auch einiges abgehen.
Da sprichst du ein wahres
okay,
Wort.
Kommt vielleicht
da, dazu vielleicht ein andermal.
Ja.
Du hast natürlich vollkommen recht, was so den Drogenkonsum betrifft. Ich glaube, jeder Kriegsfilm, egal zu welcher Epoche und zu welchem Krieg, der sich ein bisschen ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt oder die Realität wahrhaftig abbilden will, zeigt natürlich, dass Soldatinnen und Soldaten Drogen konsumieren, Alkohol konsumieren, sich sonst wie abschießen, um einfach der Realität zu entkommen. Von daher, dass das ein Thema ist, ist mir auch schon klar. Ich denke aber auch, dieser Punkt wiederum wurde schon gemacht. Ich finde es ja. so ein bisschen unnötig auf Konflikt gebürstet, um dann am Ende diesen rehabilitierenden Moment zu haben, der alles wieder gut macht vor der Kamera. Es wirkt alles für mich so sehr erzwungen und wenig organisch. Aber das bin nur ich und ich verstehe das auch. Also eine Sache, die für mich, um auch mal wieder was Positives zu sagen, ganz gut funktioniert, ist dieser zylonische Angriff, den wirklich nur zu zeigen aus der Perspektive der Brückencrew. Ich bin so gewohnt von Star Trek und Konsorten und jeder anderen Sci-Fi-Serie immer so einen großen Monitor oder große Fenster zu haben, mit dem man Schlachten verfolgen kann, dass man hier noch mal ganz cool, ist wahrscheinlich auch aus Kostenspargründen, aus Kostenersparnisgründen geschehen, aber auch auf diese Art und Weise nochmal daran erinnert wird, wie eingeschränkt die sind im wahrsten Sinne des Wortes in ihrem Sichtfeld und wie die eben navigieren müssen und Sachen koordinieren müssen. Das ist richtig gehend klaustrophobisch, hat mich so ein bisschen an halb so U-Boot-Filme wie Das Boot erinnert.
Ja,
ne?
Genau, und dass man das halt alles auch nur hört.
Ja, ja, von wegen, was machst du eigentlich gerade? Kommt auf mich zu, was, sag doch was, buff. Das fand ich ganz cool gelöst, ja, ehrlich gesagt.
Auch die Aussage dann von Duala, als sie gefragt wird, wird es nicht einfacher mit der Zeit?
Ja.
Und sie so, nein, es wird schwerer.
Ja.
Und da dachte ich auch so, oh, das fand ich ein gutes Statement.
Was machen die Zylonen mit dem Wissen um die schwangere Sharon? Weil, also, dass sie schwanger ist, wussten sie ja. Und ich glaube, die neue Erkenntnis, bitte korrigier mich gerne, ist ja, dass sie jetzt wissen, dass sie überlebt hat.
Ja.
Ja. Am Leben
mich
ist,
wundert, so, dass sie das nicht wussten, ehrlich gesagt.
Mich auch.
Aber okay.
Weil wie gesagt, ich fand die letzte Moment total super, als dann die andere Nummer 8 sagt so, ach guck mal, sie ist ja noch am Leben. Das bin ja ich, sagt sie ja sogar. Ich bin doch am Leben oder sowas.
Ja genau, ich dachte auch so, das war wirklich so ein kleiner Trip kurz. So, ach, ich lebe noch.
Ja, ja. Es gibt dann ja eben doch nicht dieses Hive-Mind, das wissen wir ja mittlerweile, die müssen schon noch die Informationen sich persönlich übergeben oder irgendwo hochladen. Aber,
also das bedeutet ja auch, dass die Six in Balders Kopf zumindest nicht kommuniziert mit der Six, die da auf Caprica ist.
Ja, das ist mittlerweile, genau. Und also sagen wir mal so, ich deute das so und bitte hier galaktikapodcast@gmail.com, schreibt uns oder kommentiert uns bei Blue Sky Insta sonst wo drunter oder schreibt uns im Bahnhofskino Discord, falls ich falsch liege. Aber ich sehe das schon so, dass die nicht hundertprozentig wissen konnten, dass ihre Nummer 8 an Bord der Galactica, also Sharon, die vorher auf Caprica war, noch lebt, aber dass sie doch zumindest davon ausgehen müssen, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie noch lebt. Deswegen wundert mich so ein bisschen die Reaktion, so von wegen, oh, ich lebe ja noch von der anderen Nummer 8, weil ich dachte, ja, aber das war doch vorher schon zumindest wahrscheinlich oder möglich.
Aber wissen die denn auch, also ich dachte, die wissen auch, dass sie schwanger ist, oder wissen die das nicht?
Und das wird ja gar nicht thematisiert, ne? Darauf reagieren sie gar nicht.
Also ich dachte ursprünglich, sie wüssten das.
Ja, das
aber
dachte ich auch.
Aber wenn nicht, dann müssten sie es jetzt wissen, weil die Szene, die sie aufgenommen hat, ist ja die Szene, wo Cottle deutlich zu ihr sagt, wenn sie mich jetzt nicht helfen lassen, dann stirbt das Baby.
Ja.
Also ich meine, es ist eindeutig.
Ja.
Ich wundere mich, dass sie da nicht ein größeres Bohai drum machen, weil ja offensichtlich sie die erste ist, bei der diese Schwangerschaft funktioniert hat.
Mhm.
Also, weil alle anderen haben wir ja gesehen auf diesen Farmen, das hat nicht funktioniert bisher. Es ist erfolglos geblieben. Und das war jetzt sozusagen ein One-Off-Experiment, ob Zeugung vielleicht dann besser funktioniert, wenn dann vermeintlich Liebe im Spiel ist. Ich würde behaupten, wahrscheinlich sind es am Ende dann irgendwelche Hormonzusammensetzungen, die am Ende dann vielleicht dazu führen, dass es geklappt hat, aber egal.
Ja.
Also, die ausgeschüttet werden, wenn du Sex hast, im Gegensatz zu nur an so einer Maschine angeschlossen ist.
Ich verstehe, ja.
Also würde ich jetzt irgendwie denken, dass da das, weil was soll es denn sonst sein? Aber natürlich, Gott, ist schon klar. Aber auf jeden Fall verwundert es mich, dass sie da nicht ein größeres Ding draus machen. Weil das ist ja genau das, was sie erreichen möchten. Und das wäre ja, also dann wäre ja ihre Nummer 8 ja eigentlich Concept of Proof.
Ja.
Und super, super wichtig in dem ganzen Szenario. Und das verstehe ich nicht, dass die da nicht noch mehr, also dass das nicht noch wichtiger ist, weißt du?
Ich finde auch komisch, dass das nicht so in den Vordergrund gestellt wird, sondern eher die Tatsache, dass Sharon, also die andere Nummer 8 noch lebt. Aber gut. Ich habe in dem Zusammenhang auch eine Frage, die uns Boris hier im Bahnhofskino Discord geschickt hat und wollte ich da mal fragen oder dich darum bitten, dass du mich abholst, wie du darüber denkst. Weil ich habe dazu eine ganz eindeutige Meinung, aber ich weiß nicht, ob die du unbedingt teilst. Und zwar schrieb Boris hier vor ein paar Tagen, ihr hattet gemutmaßt, dass das Befruchten bzw. Schwangerwerden mit Liebe zusammenhängt. Das könnte aber auch einfach damit zusammenhängen, dass in der Farm menschliche Frauen quasi maschinell schwanger werden sollen. Und es bei Boomer und Hilo eher, weil er Mensch ist und sie, weil sie zu lohnen, es eben funktioniert. Oder anders funktioniert, auf natürlichem Wege. Und also meine Mutmaßung war immer, dass die Zylonen dieses auf natürlichem Wege schwanger werden, von wegen, wir haben jetzt einfach mal Sex mit Menschen, schon vorher x-fach probiert haben.
Hm.
Und sie deswegen sich sicher sein können, dass Liebe quasi die geheime Zutat ist. Oder gibt es für dich auch eine Realität, in der tatsächlich jetzt zum allerersten Mal hier mit Hilo und...
Nein, ich glaube schon, dass sie das auch mehrfach ausprobiert haben.
Ich
meine, die haben ja auch eine Zeit lang unentdeckt
zum ersten
unter
Mal
den
zwei
Menschen gelebt und so weiter.
Hatten, ja.
Ja. Ich vermute aber, dass tatsächlich, weil wenn sie immer von Liebe reden, ich meine, jetzt bin ich kein Chemiker, aber es werden ja bestimmte ich sag mal, chemikalische Botenstoffe und so weiter, Pheromone etc., werden ja wohl im Körper frei, wenn du einfach einvernehmlichen Sex hast und Orgasmen und was nicht alles. Also, dass da irgendwo der Schlüssel drin steckt, weißt du? Weil es ja dann doch was anderes ist, wenn du quasi an der Maschine angeschlossen bist und maschinell befruchtet wirst. Und selbst wenn du einen Orgasmus hättest, also einen quasi Zwangsorgasmus an dieser Maschine, selbst dann werden bestimmte Botenstoffe, glaube ich, nicht freigesetzt. Deswegen glaube ich, ist das, wenn sie immer von Liebe reden, glaube ich, ist es einfach nur ganz rational gesehen irgendeine chemische Zusammensetzung von verschiedenen Stoffen, die frei ausgeschüttet werden, wenn die beiden Sex haben miteinander und denken, sie seien verliebt, vermute ich. Ich glaube, da wäre ich, würde ich behaupten, ist der Schlüssel drin.
Ja.
Aber nee, und was war jetzt die Frage nochmal?
Die Frage ist von Boris, ob es nicht einfach auch so ohne Liebe hätte klappen können, weil einfach vielleicht Hilo und Boomer die ersten waren, zum ersten Mal die waren, die es auf natürlichem Wege versucht haben.
Haben wir nicht einen Chemiker unter uns, der sich da auskennt oder irgendjemand, der Biologe ist oder so? Nein, ich meinte, der jetzt hier uns zuhört. Vielleicht kann der ja sagen, ja, also das könnte man bestimmt auch googeln. Ich versuche es mal für euch bis nächste Woche zu googeln, obwohl das schwierig ist, weil ich glaube, wenn zwei Menschen einvernehmlich beide mit stimuliertem Lustzentrum sozusagen miteinander dann Sex haben, um ein Kind zu zeugen, dann werden da definitiv nochmal andere Botenstoffe freigesetzt, als wenn es nur maschinell ist. Hätte ich jetzt vermutet.
Ja, aber das hat doch keinen Einfluss auf das ungeborene Leben. Ich meine, du kannst so oder so schwanger werden, du kannst auch durch eine Vergewaltigung schwanger werden, also.
Nein, aber ja, natürlich, wenn du zwei Menschen hast.
Ja.
Aber ich dachte jetzt in der Kombination Zylone-Mensch, dass das Problem ist.
Ja.
Weil ich bin mir sicher, dass die Zylonen schon versucht haben, mit Menschen zu schlafen.
Genau.
Ohne, dass sie verliebt waren. Also, weißt du? Und wenn die dann von Liebe reden, dass die eigentlich in Wirklichkeit, sie denken, es sei Liebe, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht ein Zusammenspiel von bestimmten Hormonen oder chemischen Dingen, die ausgeschüttet werden, wenn zwei interessierte Partner sozusagen einvernehmlich Sex haben.
Ja, genau. Da sind wir wieder komplett beieinander. Und welche chemischen Prozesse da im Kopf dahinter stecken, darüber möchte ich auch gar nicht spekulieren, beziehungsweise wenn es Menschen eben für uns tun können, gerne an galaktikapodcast@gmail.com schreiben. Ich bin total happy damit, mit meiner Erklärung, dass es nämlich die Zylonen wahrscheinlich schon über Jahre oder Jahrzehnte auf diesem natürlichen Weg versucht haben mit anderen Menschen und es da nie geklappt hat, weil dieses Element Liebe da nicht reinspielt. Wobei man sich eben auch fragen kann, bei der Beziehung, die eben auch hier Galactica Boomer mit Chief Tyrell hatte, war da die Liebe nicht groß genug? War das vielleicht nur, weil die sich sympathisch waren oder weil es so eine Fuckbuddy-Freundschaft war oder so? Ich weiß es auch nicht. Also.
Ja, aber das ist natürlich, das würde mich ja wirklich mal interessieren.
Er hat immer auf Verhütung geachtet.
Ja entweder das oder aber mich würde ja wirklich mal interessieren, ob die Schiff Sharon quasi den gleichen Plan hatte wie die Caprica Sharon, ob die eigentlich auch schwanger werden wollte und deshalb was mit Tyrell angefangen
Nein,
hat.
Nein, du hast ja recht, die wusste ja gar nichts davon. Die hatte ja ein gelöschtes Gedächtnis, die wusste ja gar nichts um ihre zylonische Existenz.
Also eigentlich wusste die nichts.
Ja, ja,
aber,
natürlich.
Aber dass da irgendwo vielleicht, also weil die ist ja ab und zu mal, die hat ja ab und zu mal so Aussetzer, also dass da vielleicht irgendwie der gleiche Plan vielleicht verfolgt wurde,
du hast vollkommen recht, die Serie ist viel zu komplex für mich. Stimmt ja, deren Auftrag war es ja überhaupt nicht, schwanger zu werden. Die war ja komplett blind ob ihrer zylonischen Existenz.
Ja, aber dadurch, dass sie ja zwischendurch diese Aussätze hatte, hätte es mich nicht gewundert, wenn die Zylonen, die sie ja sowieso kontrolliert haben, vielleicht mit ihr den gleichen Plan hatten wie mit der anderen Sharon, nur eben alternativ, also wenn ich Experimente mache, die in diese Richtung gehen, dann würde ich mehrere nebeneinander laufen lassen. Und in dem Fall ist es halt einmal sie und Tyrell. Und auf Caprica war es dann eben sie und Hilo.
Ja.
Und mich würde auch nicht wundern, wenn irgendwo noch ein drittes Paar auftauchen würde.
Es ist irgendwie. Ja, es ist komisch, ja. Man weiß ja nicht, also es ist ja auch allein, die Nummer deutet es ja an, die Nummer 8 ein relativ spätes Modell und Number 6 kam ja dann wohl offensichtlich eine oder zwei Entwicklungsphasen vorher.
Ja,
und
wobei,
vielleicht hat es mit ihr nicht geklappt,
ich weiß nicht, ob du so rechnen kannst, weil 6 ja mehrfach sagt, dass 8 ein geschädigtes oder beschädigtes Modell ist, also she's full of flaws.
Nein, sie sagt, es ist ein schwaches Modell.
Man kann sich
Modell,
auf sie nicht Ja, und man kann sich auf sie nicht verlassen und so. Deswegen weiß ich nicht, ob du davon ausgehen kannst, dass 6 tatsächlich vor 8 produziert wurde. Also ob das eine Reihenfolge ist, die dir da vorgegeben wird.
Ja, aber komm, die Zylonen sind unter sich immer sehr, sehr gehässig und bissig in ihren Kommentaren. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Spruch gewesen, so von wegen, ja, das ist ein schwaches Modell.
Dann kann man sich natürlich wieder fragen, und wer ist dann die 1?
Das ist genauso wie die, jemand, der hardcore überzeugt davon ist, dass die Xbox die beste Konsole ist, die immer erzählen wird, ja, die PlayStation, fick die PlayStation.
Jetzt ist der Vergleich zu, ich wollte gerade sagen, jetzt ist der Vergleich zu Toaster nicht mehr weit, ja, aber ja.
Ich wollte nicht gemein sein. Aber danke, Boris, für die Frage und ja, schickt uns gerne mehr im Bahnhofskino-Discord oder eben an die genannte E-Mail-Adresse. Haben wir noch was?
Ich fand noch ganz interessant, wie sie versucht haben, wie die Reporterin versucht hat, Tai reinzulegen in seinem Confessional. Und da fand ich ganz spannend. Also ich fand ganz interessant, wie die Kameraführung da war. Mhm. Weil ich meine, es war ja klar, dass sie ihn, also er hat ja gesagt, sie will ihn reinlegen, was ja auch stimmte, indem sie ihm ja erstmal das Glas angeboten hat. Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Tai ein Trinker ist. Und ihm wird ja auch unterstellt von den Zivilisten, dass das alles passiert sei, weil er eben säuft und keine Kontrolle hat und so weiter. Und dann sitzt er ja da mit diesem Glas.
Ja.
Und was ich aber da spannend fand, war die Tatsache, wie das eingefangen wurde, erstmal von der Kamera, weil es wurde immer nur er und sein Glas eingefangen, aber dass sie auch ein Glas vor sich hatte, hat man nie gesehen. Also ihr Glas war immer out of frame. Das war das eine. Und das zweite ist, was ich ganz spannend fand, war, das war dann aber für uns als Zuschauer gedacht, denke ich mal, dass mehrfach der Schwenk der Kamera auf das Glas gegangen ist, das vor ihr auf dem Tisch stand.
Ja.
Also das war für die Doku out of frame, aber für uns als Zuschauer sichtbar. Und da ist es mehrfach auf dieses Glas runtergegangen, auch zu Punkten, wo die beiden im Gespräch miteinander waren, wo man das nicht hätte machen müssen, sodass ich glaube, das ganz deutlich für uns sagen sollte als Zuschauer, und hier, guck bitte, der Alkohol wird hier quasi benutzt, um Teil reinzulegen. Also wirklich so richtig mit dem Hammer, damit es auch jeder rafft. Und das fand ich aber ganz gut gemacht.
Es ist sehr on the nose. Ich finde ja, Michael Hogan, der Schauspieler, kann das sehr, sehr gut. Andererseits habe ich hier manchmal auch fast ein bisschen Mitleid mit ihm, wie einseitig seine Figur gezeichnet ist. Er ist ja wirklich so jemand soll er auch spielen. Und Ron Moore sagte ja auch, das ist die Art, wie er die Figur geschrieben hat, weil ihm macht so Colonel Tai am meisten Spaß als quasi unrettbarer Alkoholiker. Er ist ja wirklich so jemand, wenn du ihm ein Glas Schnaps vor ihn stellst, ist er jemand, der sofort so sabbert fast quasi anfängt und ihm die Augen fast rausfallen. Ich finde lustig, wie also diese Dynamik, die dann zu Beginn entsteht, wo man dann auch denkt, oh, das könnte jetzt in eine falsche Richtung laufen, also eine falsche Richtung für Tai, wo er sich dann also quasi so einlullen lässt von diesem ganzen, hier, lassen Sie uns doch ein Gläschen trinken, nur mal die Diana Beers mit ihm abziehen will. Das fand ich schon ehrlich gesagt ganz cool. Aber er kriegt ja nochmal die Kurve, ja.
Ja,
wenn man es so nennen kann. Er ist wieder super aggressiv und das ist, ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist.
Ja, er stößt sie ja auch weg und so. Also das ist natürlich, also sie hatte eigentlich Gold, was das Material angeht. Also sie hätte ja wirklich eine ganz vernichtende
schneiden
können. Naja, also und dann nochmal ganz kurz, du hast es kurz schon erwähnt, aber ich wollte nochmal ganz kurz auf Bolter kommen. Also das war wirklich lustig. Wieder halt so, ich bin doch der Vizepräsident und keiner fragt mich und keiner findet mich wichtig und keiner will mit mir reden und in dem Moment, in dem er dann halt und dann macht er sich ja noch so unnötig wichtig nach dem Motto, oh, ich muss erstmal meinen Terminkalender gucken, vielleicht habe ich nächste Woche ein ganz kleines Zeitfenster für sie. Ja, ist gut. Und dann sitzt er ja dann da und dann kommt ja dieser Angriff dazwischen und dann ist auch irgendwie alles für die Katz. Ja. Also das war sehr amüsant.
Ich habe mir noch zwei der Sachen notiert. Ich fand tatsächlich hier Tais finale Konfrontation mit Hammerhead, so schlecht die Storyline auch war, tatsächlich ein stark gespielten Moment und ein starker Moment für die Figur von Tai, auch wenn die ganze Storyline, wie gesagt, nicht so, sich für mich nicht wirklich zufriedenstellend oder organisch anfühlte. Fand das Ende sehr interessant, weil es fühlte sich für mich sehr Star Trek-y an mit diesem ganzen Versöhnlichen und hier, guck mal, das ist unsere Crew, wie sie eben ist, mit allen Ecken und Kanten, weil eben Ron Moore immer so betont, und das merkst du ja jedem Drehbuch, jeder Folge an, so betont Anti-Trek sein will, dass das sich doch wiederum jetzt sehr Star Trek-y anfühlte. Wiederum, das ist kein Kritikpunkt, das ist einfach nur meine Gefühlslage. Und es sei doch hier trivia-seitig erwähnt, dass die Putzkraft das alte Battlestar Galactica-Thema pfeift, die wir im Gang stehen
sehen. Ja, ja, ja. Und das erinnerte mich auch, das war wirklich auch sehr on the nose. Aber das war auch so ich hatte tatsächlich damit gerechnet ein bisschen, dass jetzt noch irgendwas mit der Putzkraft kommt. So nach dem Motto, und selbst die kleinsten Aufgaben auf unserem Schiff erledigen, sind genauso wichtig und ein Zahnrad im großen Ganzen irgendwie. Sowas hatte ich mir dann noch erwartet, aber das war es dann doch nicht. Aber weißt du, also ich hatte gedacht, da kommt vielleicht doch ein bisschen mehr. Woran es mich erinnert hat, wobei man zugegebenermaßen sagen muss, das war ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre später oder so. Mhm. Es gibt diese eine Szene in einem der neueren Star Wars Filme, wo doch ganz, ganz am Ende die Kinder, also verschiedene Kinder eben sozusagen merken, dass sie machtsensitiv sind. Mhm. Und dann sie gezeigt werden, wie sie so in ihren, ja, auf ihrem Planeten irgendwie sind und arbeiten müssen, zum Teil auch fast schon sklavenartig gehalten werden und eben auch so putzen und fegen und so weiter und dann irgendwie aber von der großen, weiten Welt träumen, dem großen Universum da draußen, wo sie dann eben ja auch Jedis sein können und so. Toll. Und daran erinnerte mich das so ein bisschen. Das war auch so ein bisschen so, ah, okay.
Letzter Kommentar, weil wir das Thema, wo bleibt die männliche Nacktheit in dieser Serie, wo sich Het Six und Six immer eben nackig machen, sei darauf hingewiesen, Lee Dama hat das kleinste Badetuch an Bord der Galaktika.
Ja, und es fällt ihm auch noch ganz kurz halb aus der Hand, sodass die rechte Hüftseite und Bein komplett nackig sind und ich kurz dachte, halt fest, Junge, halt fest. aber zugegebenermaßen auch die Damen wurden dann, also die erst wurde die eine Pilotin ja fast wirklich komplett nackig gezeigt, mhm. Die auch nur mehrfach so ein Tuch vor sich hält, das auch schon zur Hälfte runtergefallen ist, die dann später ja mit ihren Drogen und so weiter, also die wird ja gezeigt und aber auch in der Situation, wo die ja echt auch so ein bisschen albern sind, weißt du, so dieses Jagen mit dem Handtuch und sich so abschnalzen und so, also es hatte schon so ein bisschen was, es war schon sehr Kindergarten, Teenager, so ein bisschen. Ja, und aber Starbuck war ja dann auch, also hat sich ja dann angezogen, die war relativ schnell angezogen, mhm. und Lee dann hat irgendwie länger gebraucht, warum auch immer. Und dann dachte ich mir so, okay, wenigstens haben wir diesmal wieder gerechterweise beide. Also die Damen werden eben durch die Pilotin vertreten und die Herren dann eben durch Lee und ja, ist okay.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob hier jemand wie Jamie Bamber, der ja eine der Hauptrollen spielt, auch mittlerweile so das Mitspracherecht hat, dann zur Produktion, zur Regie gehen zu können, sagen zu können, hier weiß ich, gehe jetzt 5 bis 7 Mal die Woche ins Gym und acker mir einen ab, jetzt zeig doch mal bitte ein bisschen was. Aber
ich frage mich, von wem das kommt, ja. Weil normalerweise, also der Male Gaze ist ja in Battlestar Galactica ja auch eigentlich vorherrschend, mhm. und deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass hier Jamie Bamber dann einfach so oft nackig gemacht wird oder oder so viel nackig, ich weiß auch nicht, woher das jetzt plötzlich kam, aber ich, ja,
wie gesagt,
okay.
Vielleicht war es Arbeit und er sagt, also wenn schon, denn schon, dann zeig mal was
ja,
von mir.
Ja, ja. Übrigens fand ich auch noch lustig, du hattest das Zitat auch, glaube ich, extra aufgeschrieben, ich fand es nämlich auch gut, als dann nämlich gesagt, ich dachte, es war Adama, du hattest jetzt nie geschrieben, wenn ich jeden außer Dienst nehmen würde, der sich mit dem Chief anlegt, würden die Köche die Vipers fliegen. Mhm. War doch Lee gewesen.
Ja,
ach so.
Ja, ja.
Ja, fand ich aber auch ein gutes Zitat, dachte ich mir so, okay. Und ganz ehrlich, bei der Menge an Piloten, die sie mittlerweile haben, müssen sie, glaube ich, bald auf die Köche zurückgreifen.
Nein, Lee ist ja der Captain der Viper-Flotte und ich glaube, nach dem Streit zwischen Chief Tyrell und Cat zwischen und Starbuck geht dann auch noch dazwischen und sagt dann Lee eben zu Starbuck, also weißt du.
Ich habe mich noch gefragt, ob dieses Gedicht irgendwie eine tiefere Bedeutung hat oder so. Ich habe sie recherchiert und so, aber der ist wirklich nur in Canon ein Autor, also den gibt es nicht wirklich. Und auch dieser Satz, der dann dabei Tai irgendwie, also an den Spiegel gesprüht wird.
Ja.
Ich hatte ehrlich gesagt, ich habe kurz gedacht, dass es ein Zitat aus der Prophezeiung ist. Mhm. Aber das war es ja offensichtlich nicht.
Lass uns nicht mehr darüber reden.
Ja.
Ich finde die ganze Storyline doof. Auch dieses, mit was ist das geschrieben? Das sieht aus wie mit Blut geschrieben oder mit blutroter Farbe. Was?
Ja. Das ist so, weiß auch nicht, also extra dramatisch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle Menschen, die diesen Podcast unterstützen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, die da heißt: Die Hoffnung lebt, genau.
Flight of the Phoenix im Original.
Klingt ein bisschen besser. Aber nächste Woche dann Staffel 2, Folge 9 mit Britt-Marie und mir. Ich danke dir.
Ja, sehr schön.
Und danke euch fürs Zuhören. Bye, bye.
Tschüss.
The story of Galactica isn't that people make bad decisions under pressure. It's that those mistakes are the exception. Most of the time, the men and women serving under Commander Adama get it right. The proof is that our fleet survives. And with Galactica at our side, we will endure. This is Deanna Beers, Fleet News Service.